Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin, seid gegrüßt.
Ja, es ist ein bisschen was passiert über das letzte Wochenende, völlig überraschend und ohne Vorwarnung, kam da ein neues Zelda raus. Ja, wir haben alle lange drauf gewartet. Das hat 6 Jahre gedauert seit dem letzten großen Zelda-Teil für die Konsole. Und jetzt ist ein neuer da, Tears of the Kingdom ist released und wir haben es jetzt gerade den Sonntag des Release-Wochenendes und haben beide so ein bisschen reingespielt, nicht unglaublich viel. Aber hatten beide das Bedürfnis, einfach miteinander und mit euch dann so ein bisschen darüber zu reden, was unsere ersten Eindrücke waren und sind. Spoilerwarnung vorneweg, ganz klar. Wer überhaupt gar nichts über den Anfang des Spiels wissen will, der ist jetzt natürlich hier, sitzt der ein bisschen auf heißen Kohlen. Also wir reden über, es ist mal schwierig zu sagen bei einem Open-World-Spiel, die ersten paar Stunden.
Ich sage mal, in etwa 10 Stunden, wenn man sich extrem viel Zeit lässt.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, man kann ja hinlaufen, wo man will. Das ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. Aber wir in der Main Story haben wir beide jetzt nicht viel gesehen und sind mehr auf das Erkunden gegangen und haben uns alles mal angeschaut, geschaut, was man so machen kann und natürlich das Intro voll und ganz erlebt. Also das ist das, worüber wir reden wollen. Das ist auch kein Review oder irgendwas, denn um uns ein volles Bild davon zu machen, haben wir ja viel zu wenig gesehen, sondern wirklich eher so ein enthusiastischer Eindruck, was wir als erstes erlebt haben.
Genau, vor allem nämlich, weil es ist ein Spiel, Open World, wir erleben alles ganz individuell, wie haben wir was empfunden, welchen Dingen sind wir beide begegnet, was haben wir übersehen, beziehungsweise überhaupt nicht mitbekommen. Also das ist wahnsinnig spannend, auch bei so einem Abschnitt schon. Vor allem jetzt kann man ja noch halbwegs miteinander reden, ohne den anderen zu spoilern, weil ich laufe dann später nach Norden und Sven nach Osten und schon würden wir uns gegenseitig spoilern, wenn wir wieder drüber reden. Derzeit geht das noch.
Richtig, ja. Die Erlebnisse decken sich noch relativ, würde ich mal sagen. Aber ich bin super gespannt, was da noch mehr auf uns zukommt. Allerdings, das, was wir schon gesehen haben, macht schon einen verflucht guten Eindruck. Ja. Ich war sehr geflasht.
Ja, es ist schon erstaunlich, wie das Spiel schon ganz am Anfang in dem Aspekt, der gezeigt wird, den Vorgänger definitiv in den Schatten stellt.
Ja, das Intro, das ist ja ein direkter Nachfolger, das Intro hängt sich quasi ziemlich nah an die Geschehnisse von Breath of the Wild und man erkundet mit Zelda unter dem Schloss, da muss irgendwas sein, ein Tunnelsystem.
Es wird ja auch schnell klar gemacht, warum sie runtergehen, weil sie dieses Miasma oder wie es Miasma, auch immer jetzt heißt, Miasma, ja, erkunden, dass die Menschen tötet. Also tatsächlich, da wird gesagt, da werden Leute krank und sterben dran, wenn sie zu sehr in Kontakt kommen. Kam auch irgendwann zwischendurch die Aussage, ja, hier ist nicht genug, um uns wirklich schädlich zu sein. aber wir müssen aufpassen. Also heftig eigentlich. Also so richtig bewusst zu sagen, ja, da verrecken die Leute dran. Ich meine, natürlich, die Verheerung hat im Vorgänger auch wahnsinnig viel dahingerafft, aber es war nicht so nah. Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt NSCs begegnen, also irgendwelchen Personen, die gerade krank sind und draufgehen, wenn wir das nächste Mal dort sind. Keine Ahnung, ob sowas gemacht wird. Das Spiel ist immer noch ab 12, aber es ist schon eine bedrückende Grundstimmung auf jeden Fall.
Definitiv, ja. Es ist ein recht... Gut, ich fand Breath of the Wild war jetzt auch nicht unbedingt verspielt. Das war ja auch schon ein relativ ernster Ton.
Nee, das nicht, ne.
Aber hier fand ich schon, wird relativ schnell auch mit dem Intro schon klar. Also hier ist echt... Der Ton ist derber, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, vor allem die Atmosphäre, wenn man da runtergeht. Also wir folgen eben Zelda oder gehen voraus. Es wird alles nur von einer Fackel beleuchtet. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Es ist ja verdammt dunkel ansonsten da unten.
Ja, klar, es ist halt eine verschüttete alte Ruine im Prinzip von, ich weiß gar nicht, was das gewesen sein soll. Es war, glaube ich, eine Bibliothek oder irgendwas in der Art, denn du kommst irgendwann in einen großen Saal mit gigantischen Wandmalereien, die im Prinzip die gesamte Hyrule-Geschichte erklärt. Und Zelda ist ganz aufgeregt und hat ihren Fotoapparat dabei und macht Fotos von dem ganzen Kram. Leider, ausgerechnet ist die letzte Tafel leider verschüttet und man kann nicht sehen, was da am Ende dann passiert. Sehr ärgerlich, man kann sich auch gar nicht vorstellen, was da wohl passieren mag.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum habe ich keine Bombe dabei? Aber das ist eine andere Geschichte, weil die Felsen waren definitiv wegsprengbar.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist halt, die Wandmalereien zeigen quasi so die Geschichte von Hyrule und dann ist eben auch der große Krieg von Hyrule gegen das ganze Böse. Und das Böse ist immer sehr abgezackt gezeichnet und mit Rot unterlegt. Und die Armee der Bösen ist wesentlich größer als die Armee der Guten auf dem zweitletzten Banner. Und das letzte Banner, alles, was du davon siehst, ist nur rot. So der komplette Rand, der noch sichtbar ist, ist nur rot. Also, ja.
Wobei wir hier bei einem Punkt sind, weil das erzählt ja den Beginn des Ganzen und so. Wir sind hier, eigentlich würde man denken, ja, oh, Story von Skyward Sword und so. Allerdings sind wir hier nicht, weil wir werden die vom Himmel heruntergekommenen, die das Volk im Himmel sind nicht wie in Skyward Sword, die nachher zu den Hylianern werden, sondern die sogenannten Sonai, glaube ich. Ja, genau, Sonai. Ein ganz eigenes Volk. Hat irgendwie schon was ein bisschen Drachenartiges, aber schwer zu beschreiben. Also das muss man sich wirklich ansehen. Ist ein ziemlich cooles Design eigentlich, weil es ein bisschen original wirkt. Also nicht irgendwie, es erinnert an nicht so viel aus der Fantasy. Ich meine, natürlich hat es alles schon mal gegeben, aber es ist jetzt nicht abgedroschen, finde ich.
Stehende Hammerhaie. Ich finde, die sehen aus wie stehende Hammerhaie.
Die Augen haben sie halt trotzdem vorne.
Naja, das ist ein bisschen unmontiert, aber an sich der Hintergedanke, ganz klar, Miyamoto, Hammer.
Okay, wir sind da einer großen Sache auf der Spur, ich merke es schon.
Ja, und diese, das stimmt aber, ne? Ich dachte auch, okay, ich bin jetzt nicht der absolute Zelda Fanatiker, deswegen kann es auch gut sein, dass ich noch nie von dem Volk gehört habe und es gab es vorher schon, aber das ist schon neu, oder?
Gab es nicht, nein. Das ist komplett neu, ja. Ich meine, es gab Andeutungen, es gibt einen YouTuber, ich bin mir nicht sicher, welcher es war, ich folge ein paar und deshalb verwechsel ich das, der schon öfter über die Sonai gesprochen hat, der vermutet hat, dass die auftreten werden, weil es Andeutungen anscheinend gab in dem einen oder anderen Spiel oder zumindest in Breath of the Wild. Aber nicht mehr als das. Das ist so, das wurde schon ein Running Gag, weil er überall Sonai vermutet hat. Und der ist komplett ausgeflippt, wie im Trailer dann klar wurde. Also beim Gameplay-Trailer, beim ersten, ist in 10 Minuten, dass das Sonai-Material ist. Der war außer sich. Also ja, das ist eine längere Geschichte, der man da folgen kann.
Ich habe mich eh gefragt für dieses Sonai. Daher kommt ja dieser ganze Maori-artige Stil. Die haben ja diese mechanische, Maori-artige Bauweise und so weiter. Selbst in Breath of the Wild gab es ja schon die Labyrinthe und sonst irgendwelche kornkreisartigen Sachen, die sehr in diese Maori-Stilrichtung gehen. Und da dachte ich mir schon, okay, ist das quasi der Wink mit dem Zaunpfahl, dass da, weil ich wusste nie, was das bedeuten soll, wo die herkommen, sagte mir so gar nichts vom Design her für Zelda-Spiele. Waren das schon quasi so die Hinweise darauf, dass da irgendwas kommt?
Ich muss offen sagen, ich habe es dann nicht genug verfolgt, aber ich glaube schon. Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, meine Aussage in dem Zusammenhang. Aber ja, es dürfte wirklich ein älteres Volk schon angedeutet haben und das ist eben hier älter als die Shika. Allgemein, die Shika sind momentan wenig erwähnt bezüglich den Alten von Hyrule etc. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine spannende Grundstimmung, wenn man da runter geht und man wandert dann weiter und findet mit Zelda gemeinsam, ja, da sind wir bei der Frage. Man wird dann gefragt, ob man weitergehen will, hat einen sehr verwirrt, ich hab das Falsche geklickt, bin sofort weitergegangen.
Ja, ich bin nochmal, weil mich die Frage so aus dem Konzept geworfen hat, du stehst dann vor diesem großen Raum, in dem offensichtlich jetzt die Story losgeht und sie fragt dich, ob du da reingehen willst. Das heißt ja für einen geübten Spieler, hey, willst du zum Boss gehen oder willst du nochmal gucken? Hast du was vergessen? Also bin ich dann ewig nochmal hinten rumgerannt, aber das ist einfach nur ein Schlauchlevel, ich habe nichts gefunden. Also du hast nichts verpasst, glaube ich.
Werden wir sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man wieder hin kann, aber das ist eine andere Geschichte, weil man ja überall wieder hin kann in dem Spiel. Also, ja, werden wir sehen. Wenn es was zu finden gibt, kann man es später auch noch finden. Nichtsdestotrotz findet man da unten dann eine ausgetrocknete Mumie, die von einer hell erleuchteten Hand gehalten wird. Von der Mumie geht dieses Miasma aus. Und diese hell leuchtende Hand nimmt diese Mumie an einer Stelle, wo Link schon öfter Ganondorf beziehungsweise auch die Mais aus Skyward Sword getötet hat in der Geschichte. nämlich am Herzen mehr oder weniger, aber es hat mich eben vermuten lassen, dass da die Mais gebunden ist. Das hier ist reine Spekulation. Das muss nicht stimmen. Es, für mich war das, das bedeutet, hier wurde ein Siegel über dieses alte Übel gelegt, das aber schwächer wird. Deshalb fließt eben das Zeug jetzt raus.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil das ist ja, so wie ich das verstanden habe, ist das ja der große Heeresanführer aus den Wandzeichnungen oder Wandmalereien, der dort unten gebannt ist. Aber, und ich meine auch, Zelda hätte das erwähnt, wie der genannt wurde, aber ich weiß es nicht mehr. Aber was ein geiles Design. Ich war sehr, sehr begeistert von dem Design von diesem Mumienvieh. Es ist bei mir kamen sofort so Souls-Gefühle aus und so ein super düsterer Raum, ein extrem bösartig aussehendes Vieh. Und die Bewegung von diesem Vieh, denn Überraschung, es ist nicht einfach nur eingefroren, es macht ausgerechnet in dem Moment auf, wo wir gerade davor stehen. Und die Bewegungen von dem Vieh sind widerlich. Dieses ruckartige, zuckende, so ein bisschen Silent Hill-artige. Ah, ja, sehr geil.
War sehr, sehr cool gemacht. Link hat dann Zelda im letzten Moment vor dem Miasma gerettet, als das dann eben sich ausbreitet. Mit dem Masterschwert schlägt er hinein und das Ding zerlegt das Masterschwert. Wo man so richtig ist, ich denke, ich meine, man wusste es ja bis zu einem gewissen Grad. Es ist in der Symbolik des Spieles stark da. Aber what the fuck, das Masterschwert, das uns jetzt über 35 Jahre begleitet hat, immer wieder in Spielen, das Schwert, das Bandschwert gegen das Böse. Und der zerlegt es einfach, kapuff.
Und nicht nur das,
gleich mit.
Er sagt dann auch noch gleich oben drauf, das war das tolle große Bandschwert, das Ding. Und dann denkst du, au, au, au.
Ja, genau. Au. Aber ein Splitter hat ihn getroffen und er hat geblutet.
Ja, und innerhalb kürzester Zeit war es wieder weg. Er hat einfach Selbstheilung.
Man kann ihn töten.
Naja, man muss sich selber heilen.
Ja. Man kann es.
Na, ich will es schwer hoffen.
Ja. Ja, aber Link wird eben auch von dem befallen. Man muss halt dazu sagen, man startet mit 30, ich habe es nicht gezählt, also zwei vollen Reihen an Herzen und vollen Ausdauerbalken, drei Kreisen, also so viel, wie man nur mit DLC erreichen konnte.
Endlich mal ein Spiel, das einen mit einem vernünftigen Charakter starten lässt. Nicht immer nur mit drei Herzen, keine Ausdauer, keine Ausrüstung, ja, keine Fähigkeiten. Das ist doch scheiße. Wer macht denn sowas?
Genau, und Miasma frisst Link so weit auf, dass man sieht so richtig schön, wie die Herzen wegschmelzen. Ich hab's geliebt. Also das fand ich richtig gut.
Ja.
Und auf drei Herzen bleibt man dann sitzen und Zelda stürzt in Tiefe, verschwindet noch. Genau, sie hat diese komische Träne noch vorher gefunden.
Sie hat die Träne gefunden, dadurch ging ja alles los im Prinzip. Aber
genau.
Da, der eine Moment, also Zelda stürzt quasi mit dieser Mumie in den Abgrund, weil alles auseinanderbricht und Link versucht, Zelda noch zu greifen, leider mit der Hand, die vom Miasma besetzt ist. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Bedeutung hat oder einfach nur Animation war. Aber es sah für mich so aus, als wollte Link Zeldas Hand greifen und im letzten Moment schließt sich die Hand. Obwohl das nicht wirklich Sinn gemacht hat, dass er die Hand schließt, weil lass die Hand offen, dann hättest du sie gehabt. Ob das Miasma war, das quasi die Hand geschlossen hat und gar nicht Link, der das... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sah cool aus.
Ja, auf jeden Fall. Also allgemein, die Szene war großartig gemacht. Link wird dann mehr oder weniger bewusstlos. Und ja, Zelda ist noch verschwunden in einem Lichtstrahl.
Und Link wacht auf als Conan der Barbar beziehungsweise Roman Reigns. Man kann diskutieren darüber. Was ist mit Link passiert? Wieso hat er plötzlich eine 80er-Jahre-Mollet, wenn er wieder aufwacht?
Stimmt, aber darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass eigentlich zu viel Zeit vergangen sein muss.
Es muss, also er sieht sehr unfrisiert aus, als er wieder aufwacht, aber schwer durchtrainiert, wie auch immer das funktioniert.
Naja, es ist Link. Ich meine, ich hätte schon mal drüber nachgedacht, was für Schwerter der teilweise führt.
Ja, schon klar, aber wie hat er denn im Koma trainiert, aber keinen Friseur gefunden? Wie geht denn das?
Vielleicht hat er trainiert und kann sich nur nicht erinnern.
Das kann natürlich sein. Vielleicht war er lange wach und wollte so aussehen.
Auf jeden Fall wacht er auf und hat auf einmal eine neue Hand, wo ihm kurz danach von einem Geist gesagt wird, oh, du hast meine alte Hand.
Pass gut drauf auf.
Ja, nein, und diese Hand hat aber besondere Fähigkeiten und ja, soll ihm helfen, auch sich zu reinigen, damit er zu alter Kraft zurückfindet und so weiter und so fort. Das Masterschwert hat man noch im Inventar mit einem heißen Angriffspunkt. Ein Stock hat zwei.
Aber das fand ich, die beiden Sachen fand ich sehr geil. Zum einen ist das das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass du in einem Zelda-Spiel, dass Link tatsächlich wirklich bleibende Schäden hat. Also der Geist sagt ihm ja, deine Hand war irreparabel, da war nichts mehr zu retten. Die war zerstört, zerfressen von Miasma. Und du hast eine Dämonenhand jetzt quasi, so eine Art Dämonengeisterhand.
Ja, und eine Klaue ein bisschen so drachenartig. Genau. Für mich drachenartig, aber...
Dein kompletter Arm ist zerstört. Und das fand ich richtig cool. Weil, okay, ja, das Link ist auch nur... Ne, der ist nicht, ist kein freaking Gott. So, der kann auch auseinanderbröseln. Das fand ich sehr, sehr cool. Und der Fakt, dass das Master-Schwert eben völlig vom Miasma zerfressen war. Und das wird auch später dann nochmal gesagt. Alles, alle Waffen... Alle Schilde, alles Mögliche wurde zerfressen vom Miasma. Und wie geil ist das? Wenigstens hast du eine Erklärung, dass dir dauernd nach drei Schlägen alles kaputt geht.
Ja, verdammt, sie haben nicht das Feature weggenommen, sondern haben eine Erklärung eingeführt.
Ja, und haben es schlimmer gemacht.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass dafür auch ein bisschen Abhilfe gibt. Ja. Aber dazu kommen wir nachher, glaube ich, im Detail noch, wenn wir über die Fähigkeiten reden. Nichtsdestotrotz, es sind allgemein alle Waffen schwächer geworden. Ich kenne die Werte teilweise gut auswendig noch, weil ich Breath of the Wild doch recht exzessiv gespielt habe. Und ja, es ist irgendwie alles schwächer geworden, außer der blöde Stock, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, der ist auch sehr nützlich, der Stock. Den sollte man immer dabei haben. Dazu kommen wir auch noch. ja, aber du wachst dann eben auf da oben und der gute Gott sagt dir dann halt, jetzt pass mal auf, das ist meine Hand. Guck, was du damit machst und geh mal raus hier aus dem Gebiet, guck dich mal um. Und wenn du das machst und dich dann mal umguckst, dann geht dir sofort das Herz auf. Denn der Ausblick, das ist die After-Credit-Intro. Nachdem man angefangen hat zu spielen, kommt der Text. Sehr cool, sehr cooler Moment.
Ja. Absolut. Ich meine, war in Breath of the Wild wesentlich früher, nämlich als man nach dem Aufwachen rauskam. Ja. Das ist hier halt noch, ja, ich glaube 20 Minuten würde ich sicher gespielt haben.
Ich mein, ja, auf jeden Fall.
Ich habe mir auch Zeit genommen, aber...
Ich habe sogar nochmal neu gestartet, weil ich mich... In dem ersten Raum, in den du da reinkommst, kannst du ja schon, da ist im Prinzip schon ein Puzzle, in das du viel später nochmal rein kannst. Aber ich wollte es ums Biegen und Brechen in dem Moment lösen und das ging natürlich nicht. Und dann habe ich irgendwann frustriert aufgehört und nachdem ich dann gemerkt habe, dass ich nicht mehr zurück kann, musste ich nochmal laden. Und dann habe ich es nochmal ewig probiert, gemerkt, nein, es geht nicht, jetzt geh weiter, du Depp. Und dann bin ich weitergegangen.
Okay, wunderbar. Gut, dass ich da nicht drüber gestolpert bin. Ja, und dann ist man eben im ersten, ist im Tutorial-Gebiet eigentlich.
Ja.
Es ist vom Aufbau her extrem ähnlich wie Breath of the Wild. Ich meine, es wird einem gesagt, es gibt drei Schreine, da kann man eine Tür erst öffnen, wo Zelda sein soll, wenn man die Fähigkeiten in der Hand hat, weil die Hand ist jetzt quasi das Sheikah-Pad, also das Sheikah-Slate hieß es, genau, ist jetzt, diese Fähigkeiten sind jetzt in der Hand. Und wenn man die hat, kann man diese Tür öffnen, also muss man drei Schreine besuchen. Und man denkt sich, oh, ja, quasi das Gleiche wie früher, nur ein bisschen anders. Aber ich muss offen sagen, kaum hatte ich den ersten Schrein betreten, wusste ich, das ist schon stärker anders, als ich zuerst dachte. Der Aufbau ist der gleiche. Klar, man betritt einen Schrein und so weiter. Aber die Stimmung ist eine ganz andere. Mhm. Allein schon das Betreten dieser Schreine erinnert mich sehr stark an den Tempel der Zeit, glaube ich, war es eh in Twilight Princess.
Oh ja, stimmt. Ja.
Also das war mein erster Gedanke, weil man ja quasi in ein Schwarz-Weiß geht und dann das andere, als würde man in eine andere Zeit schreiten.
Das wirft übrigens, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil klar, natürlich, da oben sind ja auch Schreine auf dieser Himmelsinsel. Das wirft ein komplettes Konzept über den Haufen, das ich hatte, über das wir noch nicht reden, weil das schon ein Stück, ich habe ein Stück weiter gespielt als Martin und deswegen da hatte ich ein Konzept und das wirft das gerade über den Haufen. Dann ist das schon mal vom Tisch, sehr gut. Aber ja, die die Schreine sind...
Nur ein Gedanke.
Ich weiß
nicht, ob es stimmt.
Aber ich fand's auch cool. Der Tempel der Zeit fand ich sehr schön. Ist nicht derselbe Tempel der Zeit, zumindest optisch nicht. Macht jedenfalls hat keinerlei Ähnlichkeit zu dem.
Ja, der Tempel, der zeigt auf diesen Skyland, so Sky Island Woman ist. Wir sind auf dem vergessenen, auf der vergessenen Himmelsinsel sind wir jetzt.
Genau. Ja, es wird im Nebensatz noch erwähnt, dass, oh, früher ganz viel wurde der Tempel der Zeit ganz oft benutzt, aber mittlerweile geht da keiner mehr hin. Fand ich ein lustiges Detail. Ob es jetzt derselbe sein soll oder nicht, weiß ich nicht, aber ich fand's cool. Die erste Welt, in der du da rumrennst, dieses Sky Island, in dem du da ein bisschen dich umschauen kannst, ist schon relativ groß, also definitiv gefühlt größer als das Plateau von Breath of the Wild.
Spürbar, meiner Meinung nach, ja.
Ja, es ist optisch gesehen, oh ja, stimmt, optisch gesehen. Im Prinzip kann man, weil jetzt ist das erste Mal, dass du in der offenen Welt bist. Jetzt ist der Moment, an dem so viele Leute dann plötzlich sofort zu Reddit gerannt sind und gesagt haben, ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben. Viele Leute beschweren sich jetzt darüber, dass Breath of the Wild nicht gut aussieht und eine schlechte Performance hat. Ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Es ist dieselbe Engine wie schon zu Breath of the Wild Zeiten. Das Spiel kam vor 6 Jahren raus, die Konsole kam vor 6 Jahren raus. Es gibt immer noch keine neue Konsole. Wie soll dieses Spiel jetzt besser aussehen und besser laufen? Vor allen Dingen in der Größe der Welt, die sich ja noch sogar vergrößert hat. Es ist, ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben. Ich finde es schade, dass es so ist, wie es ist, aber dafür können jetzt die Spieleentwickler nichts. Dann hätten die Hardwareentwickler ein bisschen was machen müssen.
Na, grundsätzlich ist es so, reden wir jetzt gleich über die Technik ein bisschen, ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Grundsätzlich ist es so, ja, optisch hat sich nicht so viel verändert, also von der Qualität der Optik. Also das Design finde ich immer noch großartig und sie haben viel getan, um ein neues Look and Feel zu erschaffen. Mhm. Also es gibt ja 2 Ebenen, Grafikqualität und Design. Und designmäßig finde ich es fantastisch, also wirklich gut. Auch, dass diese Sky Islands sich ganz anders anfühlen als Hyrule, obwohl man auch in einem Wald steht quasi.
Mhm, ja.
Trotzdem, die Bäume sind anders, es wirkt anders. Man weiß sofort, dass man woanders ist, dass man nicht auf dem Boden ist. Und das ist fantastisch. Das ist wirklich gut. Und dieser Untergrund war auch gut. Die Schreine finde ich wirklich, wirklich cool gemacht und erinnern nicht im geringsten an die aus dem Vorgänger. Also das finde ich richtig gut. Aber performancemäßig, man merkt hin und wieder, dass er runterskaliert. Framerate-Einbrüche, wenn zu viel am Bildschirm passiert, sind da, lassen sich nicht wegleugnen.
Wohlgemerkt, 30 FPS ist Maximum, also wir reden von unter 30 FPS Einbrüchen.
Ja, aber ich weiß sowieso, dass jeder, der uns hört, hat das, glaube ich, schon mitbekommen, dass mich das weniger stört als Sven.
Ja. Deswegen meinte ich eben, was haben die Leute erwartet? Ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen. Das Spiel läuft mit 30 FPS maximal. Es sieht wahrscheinlich verpixelt aus ohne Ende, weil die Auflösung auf der Kiste nicht gut genug ist. Das war mir von vornherein klar. Es gab keine neue Switch. Nintendo hat gepennt. Und dementsprechend sieht das Spiel aus, wie es aussieht. Ich habe den Selbstversuch gestartet und habe das Ganze auf dem PC mit einem Emulator laufen lassen, mit doppelter Auflösung und ein paar Filtern, anisotropischer Filter und so weiter, damit Kantenglättung, ne? Damit es ein bisschen besser aussieht. Und leckt mich am Arsch, ist dieses Spiel unfassbar hübsch. Also auch auf technischer, nicht nur auf Design-Ebene, sondern auf technischer Ebene kann dieses Spiel so gut aussehen. Tut's aber einfach nicht, weil die Switch das nicht kann. Das tut mir jetzt irgendwo leid für die Spieleentwickler, weil die haben ein Design erschaffen und eine Welt erschaffen, die noch so viel geiler aussehen könnte, wenn die Hardware das könnte. Kann sie aber nicht. So ist es halt. Aber ja, es stört mich. Also die Frame-Einbrüche, die FPS-Einbrüche fand ich wirklich. Wenn man mit 30 FPS nicht gut klarkommt, so wie ich, dann ist es, wie es ist. Entweder spielt man es nicht oder man findet sich damit ab. Ob das jetzt 25 oder 30 FPS sind, das macht jetzt wirklich keinen großen Unterschied für mich mehr. Es ruckelt so oder so.
Ja, man hat hin und wieder auch stärkere Ruckler, wenn zu viel auf einmal passiert. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das teilweise, also wenn man, keine Ahnung, eine Wand aus mehreren Elementen einschlägt und
alles
splittert und so weiter. Also da spürt man es am stärksten, meiner Meinung nach. Aber ja, wie schon gesagt, das ist eine Schwäche, wenn ihr euch extrem dran stört und das Spiel nicht selber schon gespielt habt, dann ist das Spiel nichts für euch.
Ja. Ja.
Ist einfach so.
Man muss sich damit leider abfinden.
Ja, man versäumt, was meiner Meinung nach, zumindest wie weit wir es bis jetzt wissen, ja, wenn man sich Metacritic und Co. anschaut, dürften viele der Meinung sein. Aber wenn einem das massiv stört, kann man natürlich sagen, dann ist das Spiel nichts für euch. Und dann gibt es sicher auch die Meinung, das ist ein furchtbares Spiel. Ja, wenn ihr das dann nicht spielen könnt, ist es für euch furchtbar. Ist so. Man versäumt inhaltlich was, aber das kommt vielleicht noch auf einer anderen Konsole. Vielleicht machen sie es ja wirklich auf dem Nachfolger noch.
Wer weiß. Ich denke mir auch, also ich kann den Spieleentwicklern ja nicht die Schuld daran geben, dass das Spiel so performt, wie es performt, weil die haben alles gemacht, was sie machen konnten, um das Spiel so gut zu machen, klar, wie es ist. Die Hardware-Abteilung von Nintendo pennt. Und das ist halt einfach, ich kann nur der Hardware-Abteilung von Nintendo die Schuld zuweisen und sagen, Alter, Leute, wo ist die Switch Pro? Wo ist eine neue Konsole? Eure Konsole ist 6 Jahre alt und war vor 6 Jahren schon nur ein Mittelklasse-Handy. Macht was Neues! Es ist halt schade, dass ein Spiel 2023 rauskommt, bei dem man über sowas diskutieren muss. Warum hat das Spiel nur 30 FPS? Nicht mal die stabil. Und die Auflösung ist pixelig ohne Ende. Es ist schade, dass nicht nur ein AAA-Titel, sondern vermutlich einer der größten Titel, die in den nächsten paar Jahren rauskommen werden, darüber diskutiert werden muss, wie die Mittelklasse die Performance ist.
Genau, also irrsinnig schade diesbezüglich, aber ich glaube, das war's, was wir drüber reden werden. Ja. Weil, bringt nichts.
Nee, es ist wie
weil das Spiel, das sich hinter dieser stellenweise unangenehmen Fassade verbirgt, ist bis jetzt wahnsinnig motivierend.
Ja. Gut.
Naja. Viele coole Ideen.
Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dieser Insel und gehen in die 3 Schreine rein. Dort bekommen wir eben unsere Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind: Das eine ist Craften, das andere ist das durch die Decke springen. Durch die Decke springen ist eins schon am Anfang. Das ist ein sehr abgefahrenes
Spiel. Genau, das war für mich das dritte auf jeden Fall.
Ja.
Das zweites war Fuse, also dass du Waffen mit anderen Gegenständen oder Waffen verbinden konntest.
Ich dachte am Anfang, also das Crafting ist universell, ganz klar. Das ist ein Skill, den kannst du jederzeit benutzen. Das Zusammenfusen von Gegenständen zu Waffen, du kannst dir halt ein Schwert nehmen, siehst einen Stein, verbindest du Stein mit dem Schwert, schon hast du eine Keule. Das fand ich auch eine coole Idee, ist auch wieder universell einsetzbar, sogar sehr taktisch einsetzbar, weil du damit quasi die Haltbarkeit deiner Waffe resettest. Aber dieses durch die Decke glitschen, was in dem Test in diesem Schrein eine geile Idee war, du kannst halt unter einer Decke stehen und dann springst du da rein und glitschst durch die Decke raus, oben auf der Plattform, auf dem Boden quasi oben drüber. Das war eine coole Idee, aber wie oft im eigentlichen Spiel werde ich das benutzen? Und ich hoffe, die zeigen es mir und sagen mir, hey, nee, das wird oft benutzt. Ansonsten ist das irgendwie so ein toter Skill, finde ich.
Also bis jetzt habe ich es wahnsinnig oft benutzt. Für mich sehr überraschend oft.
Noch nicht einmal. Ernsthaft?
Na, ich war schon nach dem Abschnitt bin ich weiter hochgegangen, weil es da Stellen gab, wo man bewusst, es wurde drumherum designt. Ja, ich habe es in mehreren Höhlen benutzt, was extrem cool ist.
Nee, darf ich da jetzt
dass man an, also wie gesagt, man muss dran denken, dass man diesen Skill hat, aber dann erreicht man relativ hohe Gebiete sehr schnell. Weil auch wenn die Höhe, wie hoch man springen kann, beschränkt ist, wie weit man durch den Felsen wandern kann, scheint relativ unbeschränkt zu sein. Ja. Und das ist schräg. Also man kommt hier recht hoch hinaus. Und wie schon gesagt, ich habe den Skill überraschend oft benutzt.
Ich habe ihn nach dem Schrein, ist er direkt nach dem Ausgang vom Schrein, hast du die, wo du schon sagst, die eine Stelle, wo du dann direkt hoch kannst, offensichtlich designt, damit du das zum ersten Mal benutzt. Da habe ich es benutzt und noch einmal später in einem Bereich, in dem du nicht warst. Das war's.
Ja. Nein, ich habe gleich danach benutzt, um auf einen Baumstamm drauf hochzukommen, durch den man durchgeht. Dort war dann ein Grog. Wir sammeln wieder Grogs, aber dazu kommen wir nachher noch. und dann in einer Höhle habe ich es benutzt, die ich dort hatte. Dadurch kam ich recht hoch hinaus in ein Gebiet, wo ich dann ewig gebraucht habe, um weiterzukommen. Wo wir vielleicht gleich über die Masterhand reden können in dem Zusammenhang. Ich liebe diesen Skill und wir haben es im Vorgespräch schon mitbekommen, du magst ihn nicht so. Man kann quasi... Ja, das Craften. Mhm. Dass man Masterhand oder wie hieß es? Ich glaube...
Craften. Die Crafting-Hand.
Man kann im Prinzip alles, was in der Welt rumliegt, was beweglich ist, aneinander kleben. Ja, zum Beispiel im Tempel hat man ein paar Bretter aneinander gegeben und hat einen längeren Übergang gehabt in dem ersten Abschnitt. Ja, genau. Ist ganz nett. Ist ein bisschen fummelig. Ich habe 3D-Design-Software verwendet schon einmal und dementsprechend finde ich es nicht so schlimm.
Nein, ernsthaft. In der 3D-Designer-Software, ja. In einem Spiel?
Ich mochte auch die Vorlesungen in dem Bereich immer sehr gerne. Also. Ja, ich bin Zielgruppe für diese Fähigkeit.
Ja, ich bin das komplette Gegenteil. Also ich sag's vorneweg, das ist absolut mein least favorite Part von Zelda bisher und der Part, der mich fast rausgerissen hätte, weil Gott, ich hasse das. Ich hasse dieses Crafting-System. Ich hasse Garry's Mod. Ich hasse dieses 3D in der Welt rumgefummel und dauernd funktioniert's nicht so, wie du willst. Und nein, der Reifen nicht dahin. Und es geht einfach nicht. Und Himmel, Arsch und Zwirn. Lass ich alles wieder fallen, liegen die Bretter halt auf dem Weg. Ja, ich gehe woanders
lang. Ich liebe das Zeug. Ich mag das wirklich gerne. Ich habe viel herumexperimentiert damit. Es gab zum Beispiel eine Situation, wo man auf einen Felsvorsprung nicht hoch konnte, weil alles vereist war. Man kann da nicht drauf klettern. Mhm. Übrigens auch neu, dass es Regionen gibt, die man nicht beklettern kann.
Ja.
Also habe ich mir drei Bäume gefällt, die Baumstämme aneinander gekettet, einen weiteren Baum gefällt, dadurch eine Achse gemacht, die eine Basis für diese drei Baumstämme ist, das ganze Konstrukt dann an diese Wand hin dran gestellt, dann bin ich die Baumstämme hochgeklettert und so kam ich dann hoch.
Ja, ich will nicht widersprechen, dass das Feature grandios ist in den Möglichkeiten, die es dir bietet. Ich hasse die Bedienung. Die Möglichkeiten, ja, die es dir bietet, geil. Bedienung, mach wer anders. Ich würde am liebsten den Controller weggeben, bau mir das und dann ist es fertig und dann laufe ich da drüber.
Du brauchst eine KI, die dir das baut.
Genau, Mensch. Ich brauche ein Menü, in dem ich noch auswählen kann, bau mir so ein krummes Dingens und dann bums, krummes Dingens habe ich in der Welt. Das ist klasse. Die Möglichkeiten sind fantastisch, das stimmt. Zu dem Punkt mit dem teilweise kletterbare Wände oder eben nicht kletterbare Wände. Direkt am Anfang, in dem Anfangstempel, da hat mich das Spiel eigentlich auch schon wieder direkt gehabt und gedacht, was ist denn hier los? Wenn du dort startest, fangen sich an, Zahnräder zu bewegen. So große Wand-Zahnräder mit Plattformen drauf. Und ich habe ewig versucht, auf diese Plattform zu springen. Bringt nichts, die laufen in die falsche Richtung. Kommt später mit einem anderen Tool. Was du aber theoretisch machen könntest, wäre auf den Vorsprung nebendran zu klettern und von da aus auf die Plattform zu springen. Aus irgendeinem hirnverbrannten Grund kannst du aber weder an den Wänden außen hoch, noch an allen anderen Wänden klettern, aber an den Pfosten von dieser Plattform kannst du klettern, obwohl die exakt dasselbe Material sind wie die Wand nebendran. Aber die Wand darfst du nicht klettern, die Pfosten schon. Und solche Momente denke ich mir, ach, dann mach das doch einfach nicht. Dann lass mich doch nirgends hochklettern. Das hier ist doch jetzt auffällig wie Sau. Wenn ich da hochklettern will und kann aber nicht, weil ich da nicht hoch genug komme. Und nebendran an demselben Stein darf ich nicht. Das ist doch Quatsch.
Ja, ja, spannend. Aber, ja. ja, wie schon gesagt, die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Ich habe wirklich schon viel herumexperimentiert damit. Mhm. Habe schon Fahrzeuge gebaut, mit denen ich rumgefahren bin.
Musst du ja teilweise auch. Gerade in Schreinen wird oft verlangt, dass du halt irgendwas craften musst, um diese Lösung
zu finden. Nö, das habe ich zum Spaß gebaut, um über die Straßen zu brettern. Einfach so. Ich mag die Fähigkeit.
Die greifen Gleiter, die du dir bauen kannst. Mein Gott, ist das ein Spaß. Das ist fantastisch. Oh Mann, ich will das für immer machen. Die sind großartig.
Ja, die Gleiter liegen rum und kann man dann erweitern, durch dass man mehr Geschwindigkeit aufbaut. Wahrscheinlich kann man da drei von diesen Ventilatoren drauf montieren.
Du kannst
das ist dann wahrscheinlich ziemlich schnell.
Ich hatte schon zwei dran. Also das sind so große Plattformen, so ein bisschen flügelartige Plattformen, die liegen auf dem Boden. Die kannst du entweder an eine Klippe schieben, sodass du runterrutschen, stellst dich drauf. Du stehst frei da drauf, also du klippst nicht irgendwie in einen Punkt ein, wo das Spiel sagt, du bist jetzt drauf, sondern du stehst einfach nur auf diesem Ding und kannst dich frei bewegen. Und das wabert dann so irgendwie segelnd durch die Luft. Und je nachdem, wo du dich hinstellst auf diesem Gleiter, ändert der halt die Position, neigt sich nach unten, nach rechts, nach links, nach unten, nach oben. Das ist total abgefahren. Und du kannst so eben diese... Genau, so steuerst du es mit deinem Körpergewicht. Und aber nicht ausschließlich übrigens. Gibt's später auch noch. Ja, habe ich schon gefunden. Es gibt Steuerelemente für die Scheiße. Also da kannst du wirklich dich dran setzen und dann kannst du richtig lenken mit dem Ding. Das ist mega geil.
Okay, cool.
Und das halt auch...
Oh Gott, das ist
brillant. Ja, da werden nämlich die Fahrzeuge dann richtig interessant, wenn du den Scheiß dann auch richtig fahren kannst und nicht einfach nur Passagier bist bei dem Ding.
Die Möglichkeiten werden noch schlimmer. Ach ja. Scheiße.
Und es gibt eben diese mechanischen Gegenstände, wie zum Beispiel die Ventilatoren. Die klippst du dann zum Beispiel an den Gleiter hinten dran oder wenn du ein Floß baust, baust du das hinten dran und dann schiebt das Floß gegen den Strom oder so. Und mit dem Gleiter kannst du dann im Prinzip halt ewig weiterfliegen, weil der ja Antrieb hat. Und das ist nur gesteuert von so einer Gürtelbatterie, die du hast, die dann sich halt entleert, dadurch, dass du den Ventilator laufen lässt, wie lange du da fliegen kannst. Aber das ist so ein geiles Gefühl. Das macht so viel Laune. Ja.
Vor allem diese Batterie, derzeit haben wir eine Ladung am Anfang. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind das 10 zusätzliche oder so.
Boah, geil, dann macht das richtig Laune.
Ich weiß
es
nicht, auf diesem Gürtel ganz am Anfang, wenn du das Teil bekommst,
ach so,
wo du
nur
eine draufsteckst, da sind viele Slots, also ich glaube 9 weitere, 11 weitere, irgend sowas dürften das sein. Aber verdammte Scheiße, da fliegst du ja ewig.
Ich bin gespannt.
Das ist so cool.
Das ist wirklich mega cool. Da muss ich zu meinem größten Kritikpunkt dieses Spiels kommen. Obwohl der kleinste Kritikpunkt ist, den man überhaupt nur anbringen kann. Das ist so ein nitpicking Bullshit, aber es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Du kannst ja dieses Crafting machen, ne? Crafting für mich sowieso schon mal Zahn ziehen, ist fürchterlich scheiße. Aber dann hast du oft den Moment, okay, da ist ein See, ein Fluss oder sonst was, da ist Strömung drin, du musst drüber auf die andere Seite, wie kommst du hin, brauchst Antrieb. Alles klar. Also baust du dir einen Fluss. Was brauchst du? Hol mal 3 Baumstämme. 3 Baumstämme aneinander geklatscht, das kriegst sogar ich noch mit dem Crafting-System hin. Supi. So, jetzt sind aber 3 Baumstämme, haben wenig Antrieb. Also brauchst du den Ventilator. Ventilator nehmen, hinten an das Schiff dran, bums, alles klar, jetzt hast du den Floß mit Antrieb. Super cool, setzt das Ding ins Wasser, stellt sich auf das Floß. Was würde jetzt ein Gamer normalerweise machen? Ein Gamer würde sich umdrehen zu dem Ventilator, dann kommt ein fucking Tooltip, drücke A zum Starten, du drückst A zum Starten, das Ding geht an und du fährst. Nintendo sagt, nee, das ist zu einfach. Hau auf den Ventilator drauf. Nintendo.
Irgendetwas vom Fahrzeug, muss man dazu sagen. Es muss nicht der Ventilator sein.
Ja, aber das macht es ja nur noch schlimmer, denn das bedeutet, dass du in den wenigen Waffenslots, die du hast, immer eine Schrottwaffe dabei haben musst, sprich Ast oder eine Rute. Denn alle anderen Waffen, wenn du dann zuschlagen würdest, hauen dir dein fucking Floß kaputt. Jedes Mal!
Mir ist das nie passiert. Nicht einmal. Und ich hatte keine Schrottwaffen dabei. Ich verstehe es nicht.
Es ist mir andauernd, jedes Mal. Ich sitze auf dem Floß drauf, alles klar, los, kronk! Und alles, oder nicht der YouTuber, sondern es ist alles im Wasser. So eine Scheiße.
Das ist so. Grad, du musst neu anfangen zu bauen.
Und das Geile ist, dass dann meistens der Ventilator ja noch läuft, der hängt dann noch so faserig an einem von den Balken dran und fliegt dann irgendwo durch die Gegend. Ist, nein! Ich brauch dich noch! Und dann stehst du da ohne Antrieb auf derselben scheiß Uferseite wie vorher auch, mit 2 Holzbalken, ohne Antrieb. Ja. Aber, ey, also ich verstehe nicht, warum Nintendo gemeint hat, man muss auf die Dinger draufhauen. Weil ich meine, die kämen doch auch nicht auf die Idee, dass du zu einem NPC gehst und statt, dass du A drückst, um mit dem zu reden, musst du ihm eine auf die 12 hauen. Aber bitte nicht mit einer starken Waffe, sonst greift er dich an. Du musst immer ein Stück Holz dabei haben. Das ist doch Quatsch. Das macht doch keiner. Wer hat denn das designt?
Oh Mann.
Ja. Playtesting.
Also so, ja.
Muss nicht losfehlen.
Gut. Also wir sind doch in den 3 Tempeln unterwegs. Also wir haben die 3 abgeschlossen. Wir haben jetzt eben diese Fähigkeit, um durch die Decke zu wandern auch.
Ja.
Dadurch noch ein paar weitere Möglichkeiten. Und zwischendurch begegnet man womöglich dem ersten Krog und denkt sich, oh, der ganze gleiche Scheiß mehr oder weniger von dem Vorgänger ist wieder da. Es gibt 1-2 neue Rätsel. Schön. Mal sehen, wie es wird. Allerdings begegnet man dann auf einmal einen Krog, der einen Riesenrucksack hat, wodurch er nicht einmal laufen kann. Und meint, oh, bring mich bitte zu meinem Freund, der da drüben ist, wo das Rauchsignal ist. Über einen Abgrund oder sonst was. Ja, was macht man? Man nimmt seine Crafting-Fähigkeit, tackert den kleinen Kerl auf irgendein Fahrzeug, um ihn darüber zu bewegen. Und die 2 begegnen sich dann, freuen sich und geben dir 2 Krogsamen. Großartig.
Absolut fantastisch. Die sind so niedlich, diese Viecher. Großartig. Krogs mit Riesenrucksäcken.
Ja, und sie freuen sich, mein Freund, da bist du ja endlich, ich habe dich schon gesucht und so. Es ist so herzig im Endeffekt.
In meinem Herzen sind das immer dieselben. Das sind immer dieselben 2, die sich andauernd wieder verlieren und der eine Depp kriegt es einfach nicht auf die Reihe, seinen Rucksack aufzuräumen. Das ist hundertprozentig.
Alles klar.
Und jedes Mal, wenn du die triffst, sind die weiter auseinander.
Ich habe erst 2x2 getroffen, also ja. Mal sehen. Aber macht wirklich Spaß. Find ich sehr schön. Ja, wie gesagt, die 3, man kann dann diese Tür öffnen, mehr oder weniger, und erfährt dann, ja, da gibt es noch eine weitere Fähigkeit, die du haben musst, nämlich Zeit zurückdrehen. Die kriegst du gleich und dann weil du kannst dann eine weitere Tür öffnen, die ist so wie das Masterschwert in Breath of the Wild, nämlich die entzieht dir Lebensenergie, um sie zu öffnen. Die kann dich umbringen.
Ja.
Aber dir wird noch gesagt, ja, wenn du einen Herzcontainer mehr hast, sinngemäß, also mehr Lebenskraft als jetzt, dann bekommst du eben das. Deshalb gibt es dann den Schrein, hier hast du die Zeit-Zurückdrehfähigkeit, ja. Also wieder eigentlich etwas ganz anderes als im Vorgänger, irgendwie ähnlich und irgendwie ganz anders, weil dieses Crafting-Ding ist ein bisschen wie Magnesis im Vorgänger.
Ja.
Konnte man mit metallischen Dingen Sachen bewegen. Die Hand hat aber weniger Reichweite. Die Magnetsachen konnte man weiter bewegen. Hat aber dadurch natürlich eine wahnsinnig mächtige andere Zusatzfähigkeit. Dann dieses durch die Decke gehen ist sowieso ganz anders als alles zuvor. Dann das Fusionieren von Waffen ist auch was ganz Neues und jetzt Zeit zurückdrehen, ja klar, man konnte Zeit anhalten, aber irgendwie ist dieses Zeit zurückdrehen trotzdem wieder was ganz anderes.
Es ist völlig anders, weil die Mechanik so völlig anders funktioniert, du kannst so umdenken.
Ja, und man kann anscheinend auch Geschosse zurückschleudern, die auf dich geworfen werden oder geschossen werden und solche Dinge. Vollkommen gestört. Natürlich, im Trailer hat man schon gesehen, man kann damit auch zurück auf die Sky Islands, wenn da ein Gegenstand runterfällt.
Mir ist das tatsächlich erst im Spielen gekommen, weil ich habe die Trailer ja nie gesehen. Ich habe mir gar nichts zu dem Spiel angeguckt. Und ich bin irgendwann mitten durch die Botanik gerannt und sehe so einen Stein runterfallen von oben und dachte mir, hey, warte mal, ich habe doch die Fähigkeit. Ich stelle mich mal auf den Stein und drehe die Zeit zurück. Wupp, bin ich oben in den Skylands wieder und dachte, ja, das ist ja Hammer. Mann, bin ich schlau. Fand ich klasse. Hab ich sehr selten das Gefühl.
Ja, man muss aber dazu sagen, die Rätsel sind schon auf diesem auf der vergessenen Himmelsinsel, schon knackiger auf jeden Fall als auf dem großen Plateau. Allgemein fühlt es sich so an, als wäre man mehr gefordert, aber es fühlt sich auch wirklich gut an, die Lösungen zu finden.
Ja, weil du irgendwo ein bisschen, gerade durch das Crafting-Ding, gerade in vielen Schreinen, bist du so auf dich selbst angewiesen, das ist deine kreative Idee, wie du dieses Rätsel löst. Es gibt vielleicht einen gedachten Weg von einem Entwickler, aber den kennst du nicht, es gibt keinen Hinweis darauf und es gibt tausend andere Wege, das zu lösen. Löst das so, wie du das lösen würdest und es funktioniert. Und das ist mega belohnt, weil es war deine Idee. Dieses völlig verkorkste Ding, das du da gebaut hast, das irgendwie funktioniert hat und aus irgendeinem Grund zusammenhält, war deine Idee und es hat funktioniert. Finde ich geil.
Absolut. Und ja, und sie nutzen das Ganze wirklich vielfältig. Ich meine, dieses Waffenfusionieren, du kannst absolut alles auf einen verdammten Pfeil stecken. Alles, was du findest.
Gut, damit ist man halt den Weg gegangen, alles zu entfernen, was es vorher gab. Es gibt keine Feuerpfeile, Bombenpfeile in der Art mehr, sondern du hast jetzt Pfeile und du kannst beim Schießen dann jeweils nochmal deine Items an die Pfeile dranklemmen, um so 1000 verschiedene Pfeile zu erstellen. Finde ich geil, aber umständlich, weil du es jedes Mal machen musst. Ich wünschte, du könntest das irgendwie dann so festlegen, okay, ich will jetzt Feuerpfeil haben und nicht einen Feuerpfeil, sondern die nächsten Schüsse, die ich abschieße, sind alles Feuerpfeile.
Ja, das wär schön. Also, dass das nicht funktioniert, überrascht mich offen gesagt.
Ja.
Komische Designentscheidung. Wie gesagt, ja, man betont dadurch die Freiheit und verschießt nicht versehentlich wertvolle Materialien bei gewissen, weil man kann ja auch wirklich teure Edelsteine verschießen und das ist dann ein extremer Bombenpfeil oder sowas in der Art. Nebenbei, ich habe Donnerblumen gefunden, was mich sehr gefreut hat.
Es gibt jede Menge davon.
Sie sind wieder da.
Ja.
Ja, sie sind wieder da. Dann, jetzt sind wir eigentlich bei einem anderen Aspekt, geheime Höhlen. Im Vorgänger gab es ja quasi keine Höhlen, eine Handvoll. Aber hier sieht man auf einmal ein neues Gebiet, Höhle, so und so. Da findet man, wer den Vorgänger gespielt hat, kennt vielleicht diese kleinen Ruris, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, diese kleinen glänzenden Viecher, wenn man sie angeschossen hat, hat man Rubine bekommen. Und da gibt es jetzt große Versionen. Wenn man die besiegt, kriegt man eine komische Ressource, wo ich noch nicht weiß, wofür sie ist.
Diese Blubberblasenschießenden.
Genau, die Blubberblasenschießenden. Ja. Und ich habe 3 davon gefunden bis jetzt und
also ich hatte 2. Ja, ich weiß auch überhaupt gar nicht, wozu die gut sind. Aber da sie so häufig jetzt auch wieder nicht vorkommen, denke ich mal, dass die Rohstoffe schon ein bisschen was wert sein müssen. Also wird hoffentlich ein cooler Gegenstand fürs Aufwerten von Waffen, Rüstung oder sowas.
Ja, und dementsprechend auch hier, es sind quasi schon mehr Dungeons als im Vorgänger vorgekommen sind. Diese kleinen Höhlen sind mehr Mini-Dungeon für mich als ein Schrein.
Auf jeden Fall.
Und das finde ich wahnsinnig spannend und wirklich cool gemacht. Was auch auffällt dabei, in diesen Höhlen gibt es Riesenmengen an Leuchtelementen, also irgendwelche Samen, die leuchten. Und ich denke mir die ganze Zeit, what the fuck, was habt ihr vor? Es ist ja gar nicht so dunkel in dieser Höhle.
Mhm. Yep.
Ja. Ja, ach ja, nebenbei bemerkt, wir sind derzeit die meiste Zeit nackt rumgelaufen, beziehungsweise mit einem Röckchen. Einem
Sprich für dich selbst, ich ziehe nichts an.
Du ziehst gar nichts an, okay. Ich habe das Röckchen angezogen, später habe ich dann doch ein Oberteil gefunden, irgendwo in einer Höhle.
Mhm.
Und später dann auch noch Frosthosen, also Hosen, die von der Kälte schützen.
Ja.
Jetzt wäre die Rüstung endlich vollständig, die man im Vorgänger hat. Oder man nur den Oberteil gefunden hat. Ja, war ganz praktisch. Allgemein, man musste halt dann auch wieder mit Chilis sich kochen, dass man in der Kälte zurecht kam. Also da ist wieder manches vom Gleichen.
Das ja. Kochen. Oh, ist dir beim Kochen aufgefallen, dass er jedes Mal einen anderen Song murmelt, Gott, summt ja. und pfeift?
Das ist wunderbar. Oh,
der Windfisch-Song ist dabei, Ocarina of Time-Songs sind dabei.
Ja,
oh, es ist das habe so ich noch gut. nicht,
aber das Zelda-Main-Theme hat auch schon mal ja. gesungen. Aber und Zeldas Wiegenlied, glaube ich, habe ich einmal gehört.
Eponas Lied hat er, glaube ich, auch schon mal gesummt. Bin ich mir nicht mehr ganz
wie
sicher.
Wie gesagt, das ist ja immer die Frage, was wer hört. Also das sind ja. wirklich viele scheinbar. Also das sind Details, die nur cool sind und Fanservice ohnegleichen. Aber natürlich auch für jeden Spieler, der das Ganze nicht kennt und Zelda, das ist der erste Zelda. Aber oh cool, das singt jedes Mal ein anderes Lied, ist nett. Ja.
Sau gut.
Ja, wirklich.
Generell.
Und es gibt jetzt ein Kochbuch. Es gibt ein fucking ja. Kochbuch.
Ja. Aber generell auch die Musik im Allgemeinen. Die Musik, das war einer meiner Kritikpunkte von Breath of the Wild, dass ich die Musik nicht mochte. Die ist so viel besser in dem Teil. Mehr orchestral, mehr dramatisch, mehr mit Piano, einfach nur ruhige Stücke drin. So emotional ja. gemacht. Super geil. Die Kampfmusik finde ich immer noch nicht so ganz toll, aber sie ist besser wie früher. Und das, das Gebiet, in dem du noch nicht warst, das super minimalistischer Sound, nur so ein Synthesizer-Sound, mega stimmungsvoll, hat mir eine Gänsehaut gegeben für eine Stunde lang, fantastisch, saugut.
Ja, also ja, auch da wesentliche Verbesserungen. Ja genau, wir haben noch gar nichts zu den Gegnern gesagt, die rumlaufen auf diesem Tutorial-Gebiet, das sind Konstrukte, so wirklich Roboter mehr oder weniger, die verteidigen ja. halt diese Insel, die sind drauf programmiert von diesen Sonai. Dieser Sonai-Gott oder was er der ist, der den Arm gegeben hat, der taucht immer wieder als Geist auf und schaut melancholisch auf das Gebiet. Oh, wir haben die damals programmiert, sie arbeiten heute noch. Sei vorsichtig bei den Verteidigungskonstrukten, die können nichts dafür, aber sie schützen halt die Gegend und werden dich angreifen. Und so weiter. Wir haben sie damals programmiert und sie haben sie uns übertroffen, stellenweise, war auch einmal die Aussage. Sehr, sehr, sehr spannend. Also ja, viele geben dir Tipps, das sind auch die Tutorial-Charaktere bis zu einem gewissen Grad. Du bekommst dann auch irgendwann endlich die Karte in Form von dem Pura-Pad, also das Ding, das Zelda verwendet hat, um die Fotos zu machen.
Hat mich irgendwie an ein Gerät von Nintendo erinnert. Ich kann den Finger nicht drauflegen, was es war.
Ja, ist wirklich. Ja, ich hatte es quasi vor Augen, aber ich
glaube, es ist ein Steam Deck.
Ja, genau. Ich dachte, das neue Teil von Asus.
Ach, ah, ja, stimmt. Das, ja, natürlich. Ach Gott. Naja.
Sieht ganz genauso aus, definitiv. Nämlich wirklich ganz genauso.
Aber das Copyright.
Ja, dann bekam man endlich die Karte und konnte wieder anwählen, wie bisher, etc. Fotografieren noch nicht.
Nee, noch nicht.
Ist auch nicht so wichtig für den Moment. Aber ja, damit ist dann auch das Leben wieder leichter, wenn man eine Karte hat. Aber die helfen einem halt und die geben einem von Zelda irgendwelche Sachen. Wo wir dann langsam wieder in Richtung Story kommen. Wie gesagt, man macht dann ins vierte Gebiet, holt sich das weitere Herz, kann dann diese Tür öffnen und begegnet dann Zelda.
Naja, quasi. Begegnen tut man ja Zelda nicht unbedingt, sondern es ist ja eher so eine Art Dimensionssprung, Zeitsprung. Oder einfach nur
ich Sport? Vermute Zeitsprung, aber ja. Ist auf jeden Fall ein helles Glühen, ist dort zu sehen. Und Link hält dann das zerbröselte Masterschwert da rein. Zelda klaut es sich dann in einer anderen Zeit. Sie hat das Masterschwert geklaut, verdammt.
Weil ich mir ja keine Trailer und null Informationen zu dem Spiel angeschaut habe, dachte ich in dem Moment, oh, what the fuck, spiele ich jetzt Zelda? Sind das zwei Zeitwelten, in denen ich einmal Link und einmal Zelda spiele? Und ich
das wäre schon
dass,
cool.
Oh, ich bin froh, dass es nicht so ist. Ich hasse sowas. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich zwei Hauptcharaktere habe. Wenn ich total durcheinander. Also ich bin froh, dass es nicht so ist.
Ich finde es gut.
Der Moment hat mich kurz geschockt, wo ich dachte, oh, ja. Zelda mit dem Schwert, alles klar.
Also ich bin der Meinung, dass sie weit in der Vergangenheit ist bei diesem Heini, der uns die Hand gegeben hat.
Ich weiß es nicht. Ich dachte für einen kurzen Moment, das ist ein Positionssprung, weil nach dem Moment stehst du auf diesem Plateau, das ja mitten im Himmel hängt, und hörst plötzlich Zeldas Stimme, die ruft, Link, bitte hilf mir, bitte finde mich. Und du guckst nach unten, von wo du die Stimme erahnst, mhm. Und das ist das Schloss. Also du guckst runter auf das Schloss Hyrule, das da unten auf der, mhm. auf in Hyrule noch ist. Also dachte ich, okay,
es ist ja.
Ja, aber das ist so weit entfernt, dass ich dachte, okay, weil ich konnte von diesen Nahaufnahmen von Zelda nicht ausmachen, wo sie ist. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht steht sie einfach da unten.
Dann lasse ich jetzt, glaube ich, eine Sache weg, die ich aus einem Trailer weiß.
Okay.
Ja, die mir sofort aufgefallen ist, ist keine Riesensache, aber könnte doch etwas spoilern. Ja.
Sagst du nicht.
Lassen wir es einfach. Okay. Der Ort, wo man da das Schwert verliert, ist der Ort, wo Zelda sitzt im Trailer.
Ja, jetzt ist die Frage, sind das eigene Trailer-Szenen oder sind das Spielszenen?
Das
ja.
ist nämlich der Punkt. Ja. Das ist vollkommen richtig. Weil es kam überraschend viel bis jetzt schon aus den Trailern vor, 1:1, aber keine Ahnung. Das kann, die Trailer sind ja bewusst irreführend stellenweise. Das waren sie schon bei Breath of the Wild.
Ja.
Oder so zusammengeschnitten, dass sie nichts heißen. Und das ist, ach, also ganz ehrlich, ich glaube, ich muss ganz kurz noch was zum Marketing sagen. Du hast das ja wirklich vermieden, die Trailer und das alles zu schauen. Ich habe mir alles offizielle angeschaut und fühle mich nur neugieriger gemacht. Ich fand das Marketing für dieses Spiel wirklich gut. Wirklich, wirklich gut.
Mhm.
Sie haben die Spannung aufgebaut, man wollte immer mehr wissen und dann haben sie mit dem letzten großen Trailer, der so war wie auch der letzte große von Breath of the Wild, ich habe sogar einen Vergleich angesehen, die haben denselben Aufbau benutzt und haben nur neugieriger gemacht. Was? Wer ist das? Wer ist das? Was ist da? Was passiert hier? Verdammte Scheiße nochmal. Was kann ich hier alles machen? Ich will mehr wissen. Ich habe einen Zelda-YouTuber, den ich folge, der hat einen 1:20, glaube ich, also über eine Stunde hat er diese 2-Minuten-Trailer analysiert. Aber ja, es wirft so viele Fragen auf, die, also mir bringen diese Trailer mehr Spielspaß.
Ja, ist das
auf eine gewisse Weise. Wie gesagt, die ganze Zeit wollte ich nicht schauen und dann dachte ich, ich bin so neugierig. Ach Gott, ich hasse mich manchmal dafür. Aber wie gesagt, diese Trailer haben mir bis jetzt mehr Spielspaß gebracht, als dass mir Sachen verraten hätten.
Das ist super, so muss es sein. Weil ansonsten wäre es wirklich blödsinnig.
Ja. Ja, also wie gesagt, mehr Neugier, aber so viel Unsicherheit ist es dann doch so. Gibt es jetzt Dungeons? Gibt es keine? Schaut es nur so aus. Was sind das für komische Kreaturen da? Was heißt das alles? Ist das ein Riesengebiet? Das wusste man ja. Ist ja Breath of the Wild Nachfolger. Man wusste es in der Open World. Also ja, wie gesagt, brillant. Dann wollten sie, dann kommt eben die Szene, um wieder bei der Handlung fortzusetzen, wo wir sind. Also wie gesagt, das Gebiet da oben haben wir jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Ach so, ja, eine Frage hätte ich noch zu dem Gebiet. Hast du den großen Golem, der rumsteht, bekämpft?
Nein.
Du auch nicht. Ich wusste nicht, wie ich hinkomme.
Ich hab den gesehen und dachte, warte mit meinem Stock, vergiss es. Ich hatte keine Chance.
Da bin ich wesentlich arroganter, ja. Dazu sage ich jetzt auch gesagt, meine Arroganz. Ich dachte nach dem zweiten Schrein, cool, ich sterbe in dem Spiel nicht. Das ist schon leichter als der Vorgänger. Ja, dann habe ich versucht, Gleiter zu fliegen. Dabei bin ich, glaube ich, dreimal gestorben. Ich habe die Dinge am Anfang überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich eben, wo ich noch erzählt habe vorher, ich habe dieses Konstrukt, um auf diese Plattform zu kommen, gebaut. Da oben ist so, wie auch im Vorgänger gab es ja diese kleinen Kampfarenen, wo man diese Totenschädel mit den Lagern hatte, gibt es auch hier gegen Konstrukte und da waren zwei von den stärkeren Konstrukten. Ja, die haben ordentlich den Boden mit mir aufgewischt.
Ja.
Ich habe sie dann aber besiegt, weil ich mit Flammenwerfern gearbeitet habe, die ich auf meine Stöcke montiert habe. Es ist so geil, man kann Flammenwerfer in seine Konstrukte einbauen. Ich liebe dieses Zeug. Ich habe so eine klare Vorstellung davon, dass ich meinen einen Streitwagen baue, einen Haufen Explosionsfässer drauf montiere, Flammenwerfer nach vorne in alle Richtungen, das Ding dann mit einem Ventilator ins Lager schicke, in ein gegnerisches und im richtigen Moment dann hochjag. Ich glaube, es wird so lustig. Ich habe so viele Ideen für diesen ganzen Scheiß. Flugbomben und was weiß ich, was alles ich da bauen kann.
Warte, bis du in das nächste Gebiet kommst. Und du wirst noch einige mehr Ideen bekommen, auf jeden Fall. Also
das ist großartig.
Es gibt
ja, genau. Alles. Eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt bezüglich dem Crafting. Wir haben ja vorher erwähnt, diese ganzen Konstrukte, die man haben kann, Ventilatoren und so, die sind ja alle groß. Die kann man auch nicht einsammeln und einstecken in der Oberwelt. Allerdings gibt es so Kapselmaschinen, ja, übergroße. Da haut man gewisse Kerne rein und bekommt dann ein halbes Dutzend von irgendwelchen Gegenständen. Gleiter, eben diese Ventilatoren, Flammenwerfer. Ich bekomme Kochstellen, die man einmal verwenden kann. Ist eigentlich eine sehr nette Idee.
Ja.
Sonst noch irgendwas? Ja, so ein Zeug halt.
Ich glaube, das war alles.
Garantiert noch mehr.
Also ich glaube wirklich, das war alles, weil ich habe dann auch, da machst du die Rohstoffe, die du bekommst von diesen Wächtern, die du besiegst, die machst du da rein. Und ich hatte ein paar edle Versionen von diesen Rohstoffen und dachte, okay, dann kommt damit ja bestimmt was anderes raus, aber es kam immer dasselbe. Also Gleiter, Kochstelle, Flammenwerfer und Ventilator.
Obwohl, die Dinger werden auf der Karte angezeigt und bei einem der zwei, die ich gefunden habe, steht eine Auflistung, was man dort finden kann und das war's. Und beim anderen steht noch irgendwas, das ich nicht alles gefunden hätte.
Okay.
Vielleicht kommt da noch was. Übrigens auch eine sehr schöne Sache, ich habe eine Waffe gefunden, wo steht, in Verbindung mit Sonai Klingen und so wird sie stärker. Allgemein haben alle Waffen jetzt da Zusatzfähigkeiten.
Ja.
Was ich auch wahnsinnig spannend finde. Mit wenig Herzen macht es mehr Schaden. Wenn du ausweichst, knapp verursacht es mehr Schaden und solche Sachen. Sehr cool. Natürlich, mein Flammenwerfer-Schild fand ich großartig. Ein Flammenwerfer auf dem Schild montiert. Immer beim Verteidigen brennt der Gegner. Auch cool. Also ja, ich habe Spaß an dem Scheiß.
Es ist, die Freiheit, die es dir bietet, ist halt, du kannst halt unglaublich kreativ sein in diesem Spiel. Was ich zum einen mega geil finde, zum anderen irgendwas daran reißt mich dann irgendwie aus dieser Welt, oder nicht aus der Welt raus, das ist falsch gesagt, aber irgendwie, bei irgendwas habe ich das Gefühl, spiele ich gerade ein Zelda oder spiele ich irgendwas anderes, weil es fühlt sich gerade nicht an wie ein Zelda, wenn es sich teilweise anfühlt wie so ein Kreativbaukasten.
Ja,
und
das stimmt schon.
Es geht mir in gewissen Teilen einfach ein Stück zu weit, wo ich sage, okay, nee, jetzt gib mir einfach nur ein Zelda gerade. Ich will jetzt gerade einfach nur Zelda. Ich will nur gerade Story und Abenteuer und Open World. Der Rest ist mir jetzt gerade echt too much. Also, ich meine, da du dir ja selber aussuchen kannst, wie viel du davon nutzen willst oder nicht, weil es ist dir ja selbst überlassen.
Ja.
Macht das jetzt nicht, oder bis jetzt macht es das nicht schlimm, weil dann verzichte ich halt drauf. Ich hoffe halt, dass es nicht irgendwann notwendig wird, dass ich all das mache. Denn wir hatten eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet. Unten in Hyrule sind viele Stationen an den Straßen. Das sind so Materialsammelstellen quasi. Und dort, in der Story war es dafür da, das hat Prinzessin Zelda angeordnet, damit der Hyrule-Aufbau wieder schneller gehen kann. Deswegen hast du überall eben diese Plätze, wo Holz und alles Mögliche drin liegt. Und die sind alle so taktisch platziert, die sind für irgendwas da. Und ich dachte mir schon irgendwie so, okay, muss ich irgendwann wirklich Karren aus dem ganzen Holz bauen und dann zwischen den Stationen hin und her fahren? Wird das so eine Wirtschaftssimulation? Was mache ich hier? Ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es aber auch irgendwann Blaupausen, wo man die einmal baut, dann speichert und dann, da sind die Gegenstände, bitte baust daraus. Das wäre cool. Also, das wäre extrem cool, wenn das ginge.
Ja.
Ja, wie gesagt, alles wilde Spekulation für mich. Wenn du mehr weißt, will ich es nicht wissen.
Ich weiß nicht viel mehr. Es geht in eine gewisse Richtung und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber ich habe Hinweise darauf gefunden, dass es eventuell so sein könnte.
Alles mehr klar. Weiß ich auch nicht. Ja. Ja, eine Sache noch, beim Herzcontainer zurückbekommen, haben wir gar nicht erwähnt. Man bekommt ja jetzt nicht Zeichen der Bewährung wie im Vorgänger, sondern irgendwie reinigendes Licht oder so. Auf jeden Fall geht es darum, und das sieht man auch immer, wenn man das empfängt. Früher, dass ja die Zeichen der Bewährung sind ins Herz quasi von Link gegangen. Die gehen in den Arm und man sieht so immer ein wenig vom Miasma weg und beim Herzcontainer noch wesentlich mehr. Also das Erlangen von Herzcontainern ist eigentlich nur Heilung der Wunden.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool.
Weil das auch Also das wird super interessant mit dem Miasma. Was ich nämlich auch schon draußen gefunden habe, war eine Rüstung, die die Wirkung von Miasma verhindern soll. Ich weiß nicht mehr genau, wie es bezeichnet wird. Oder abschwächen soll, irgendwas in die Richtung.
Ja.
Also du triffst auch auf Miasma. Und das ist...
ich habe auch ein Koch-Item gefunden, das auch Herzen genau. heilen soll, die durch Miasma verloren gingen.
Ja. Gut, dann weißt du das ja schon. Weil... Da wollte ich jetzt drumherum tummeln, weil...
Ja, alles klar.
Miasma ist arschig. Das ist mit die schlimmste, aber deswegen auch mega spannend damit. Du verlierst Herzen. Also nicht Leben, du verlierst Herzen.
Und Container.
Container durch Berührung mit Miasma. Oder zu lange Berührung mit Miasma. Ebenfalls zu lange Berührung mit Gegnern mit Miasma. Also richtig, okay. richtig übel.
Bin gespannt.
Aber nicht endgültig, also du kannst die wieder kriegen.
Ja.
Aber also, es ist super abgefahren, diese. Und es gibt halt eben ne, Tränke, es gibt Rüstung, die dagegen helfen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das muss dann einen ja. ganz großen Teil ja einnehmen, sonst gäbe es diese Gegenstände nicht. Sowas wie Schnee, ne, Hitze, hast du Kälte, Saft ja. Und Hitzesaft und bla bla. Also gibt's, muss es das ja auch in einem großen Umfang geben.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also mal alles sehen, ja. Wie gesagt, aber dieses Heilung, das finde ich einfach so stimmig. Es ist vieles recht stimmig gestaltet. Ich meine, wir landen dann in Hyrule, wir kriegen den Gleiter noch nicht. Das ist nämlich der Punkt.
Oh, ja.
Oh, jetzt runter mit dir nach Hyrule. Wieso habe ich den Gleiter nicht? Verdammt, ich soll da runterspringen? Ist das euer Ernst? Einfach einen Teich springen aus 2 Kilometer Höhe.
Was soll passieren? Ist doch Quatsch.
Nein, es waren, glaube ich, 1,5 Kilometer. Ach, egal. Es gibt nämlich bei der Karte ja auch eine Höhenanzeige.
Du das stimmt, Scheiße, ja, du hast Koordinaten. Ne?
Ja, es ist nämlich 3 Dimensionen, nicht 2.
Ja. Hyrule, wenn du zum ersten Mal da hinkommst, es ist. Ich habe mich sehr gefreut. Also in dem Moment, als ich unten aufgeprallt bin, das war jetzt nicht der schönste, aber trotzdem, ne, du kommst dann aus der Pfütze wieder raus und sagst: Mein Gott, ich bin in Hyrule. Und das war ein sehr toller Moment, weil ich dachte: Okay. Ich war so ein bisschen gesättigt mit dieser Himmelswelt und hatte ja. irgendwie, mir hat's gereicht. Und ich war sehr froh, in Hyrule zu sein und dachte, hey, ey, okay, jetzt, Open World, jetzt geht's los. Jetzt ne, kann ich mich richtig austoben hier in der Welt. Und ich mag Hyrule. Das war ein Kritikpunkt von mir damals bei Breath of the Wild, dass es in vielen Stellen sich für mich leer angefühlt hat und ich mich gefragt habe, warum dann Open World, wenn da einfach nichts ist an so vielen Stellen. Und ich sag nicht, dass es jetzt 100% ist. Es ist immer noch kein Skyrim in meinen Augen, was die Fülle der Welt angeht. Aber es ist so viel besser. Es macht so viel mehr Spaß, durch Hyrule zu laufen, weil du eben, wenn da eine leere Steppe ist, dann ist die leere Steppe da, damit sie schön aussieht. Nicht mehr, weil nichts eingefallen ist. Und alle anderen Stellen, die nicht leer sein sollten, sind auch nicht leer. Und das, ich finde das so viel besser mittlerweile. Fantastisch.
Ja. Ja, weil es auch in jedem Hügel eine Höhle gibt, wenn es eine geben soll. Ich fand es ja nie so, weil man an jeder Ecke einen Krog finden konnte, unzählige Schreine und so weiter. Also die ganzen Gegnerlager und so weiter. Und ich bin auch ein Opfer für visuelles Storytelling und das konnte auch der Vorgänger schon relativ gut, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt noch viel stärker.
Ja, das auf jeden Fall.
Also, weil... Ja, aber das sind halt diese Geschmackssachen und man kommt dann in, also man muss dazu sagen, wo landet man in der Ebene von Hyrule? Das ist eines der gefährlichsten Gebiete im Vorgänger und das finde ich so schön, weil das sind Nachfolger, die richtig gemacht wurden.
Ja.
Ich hasse es, wenn quasi ein Reboot stattfindet. Oh, ja, jetzt schalten wir wieder zurück, jetzt ist alles so wie früher, ist da was, Episode 7. es ist alles wieder scheiße oder so. Nein, ist es nicht. Du spürst die Aufbruchsstimmung bei den Leuten. Du merkst, hier hat sich was getan. Eben hier in der Ebene waren unzählige Wächter und so weiter. Das war absolut tödliches Land. Da gingen keine Menschen und die waren lebensmüde. Oder der Held der Legende, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber dort lief man nicht rum. Das war wahnsinnig gefährlich. Und jetzt... Ist das Gebiet, wo der Aufbau stattfinden soll, oder zumindest die Erforschung des Schlosses, das Miasma wird dort erforscht. Man merkt eben diese Stellen, die du schon erwähnt hast, das für den Wiederaufbau, ist Holz vorbereitet. Leute, wir wollen das wieder haben. Die Verheerung ist besiegt, also wir bauen jetzt Hyrule wieder auf. Das spürt man und dann ist die Scheiße zwar wieder am Dampfen, also die Kacke ist wieder am Dampfen, aber
ich finde diesen Zeitpunkt so geil, in dem es spielt. Weil normalerweise hast du sowas, entweder ist gar nichts passiert oder es ist, die ganze Welt ist wieder aufgebaut. Alles blüht und alles fröhlich und dann wirst du nochmal zerstört und du bist wieder in derselben Scheiße wie beim ersten Mal. Und hier hast du eben diesen Zwischenpunkt, wo angefangen wurde, dass die Welt wieder aufgebaut wurde. Es ist noch lange nicht da, aber es hat sich schon was verändert und dann bricht die ganze Welt nochmal auseinander und die Leute sind so lethargisch, jetzt ist der Kataklysm da. Also, gerade haben wir die Scheiße hin und es fällt der Quatsch an. Es ist so nachvollziehbar. Das ist so nachvollziehbar, weil natürlich reagieren die Leute jetzt so. Das sind wahrscheinlich noch viele von denselben Leuten, die da bei Breath of the Wild rumgerannt sind und die haben gerade erst so eine Weltuntergangsstimmung hinter sich und dann kommt der Held Link, rettet die Welt. Und schwuppeldi-bubbes, alles ist klar, wir bauen ein paar Bretter zusammen, bums, kracht die ganze Welt auseinander. Das gibt's doch gar nicht, was ist das für ein Timing? Ich finde das so geil, so nachvollziehbar.
Ja. Und das ist halt, das ist genau das, was ich mir erhofft habe von dem Ganzen. Eben diese Stimmung, ich kenne die Welt, ich kenne manche von den Charakteren, ich kenne die Gebiete und was passiert mit denen? Das geht dann so nah für jeden, der den Vorgänger gespielt hat. Ich habe Lieblingsgebiete im Vorgänger. Und ich freue mich, dort wieder hinzukommen und das zu sehen. Aber ich habe auch Angst ein bisschen dafür, dass, keine Ahnung, ein geliebter Charakter tot ist, die Lieblingsstelle in einem Dorf zerstört ist oder allgemein ein Dorf nicht mehr steht, das ich gern hatte. Also Angst ist natürlich das falsche Wort, das ist diese Aufregung. Aber das ist cool. Also ich finde, das ist genau das, was sie richtig gemacht haben. Ja.
Und der Part, den ich auch deswegen so toll finde, ist, die Leute kennen dich. Endlich mal. Immer dasselbe. Ich bin Link. Ich weiß, dass ich Link bin. Und ich habe schon 100 Mal Link gespielt, aber Link ist in der Welt noch ein völlig unbekannter Dürmel und keiner gibt ihm irgendwie Respekt. Und es geht einem irgendwann so auf die Nüsse, weil du weißt, nachher rette ich die Welt. Und dann sind es wieder alle, oh, toll, Link. Ja. Aber dann ist das Spiel vorbei und ich habe nichts davon. Und hier hast du endlich mal was davon. Du hast die Welt gerettet. Genau. Jetzt bist du wieder hier und sagt jeder, ah, Link, coole Frisur. Was ist denn mit dem Arm los? Das ist doch einfach... Da hast du wenigstens mal was davon. Ich finde das klasse.
Ja, aber einerseits das, natürlich auch die entsprechende Situation. Ja, bedien dich, du kannst es ja brauchen oder so, solche Dinge. Großartig. Also, es fühlt sich eben an wie ein Nachfolger. Ja. Es ist wirklich ein Spiel, das dann nachkommt. Logisch entwickelt und nicht alles resettet. Natürlich ist der Held wieder auf Null mit den Leben und so weiter. Es muss ja irgendwo so sein, man braucht ja Progress. Im Endeffekt, sogar Gothic hat den Scheiß gemacht.
Sag das nicht so, sag das lieber einfach, wie es ist. Gothic hat das mit der billigsten Erklärung gemacht, wie es dir irgendwie geht. Ja, du teleportierst dich bei Gothic ständig hin und her. Und das eine Mal, wo du wegteleportierst, verlierst du alles. Selbst dein komplettes Hirn, alles weg. Ah ja, ist klar.
Ja. Ja, ich meine, Metroid Dread hat das relativ schön gemacht, aber eigentlich ähnlich wie hier und so weiter und so fort.
Ja, es ist ein alter Trope.
Es muss ja irgendwo sein, Videospiellogik, aber es ist hier relativ schön erzählt, in der Story eingebunden. Ich habe mich auch ehrlich gefreut, gewisse Charaktere wieder zu finden. Ich hoffe inständig, dass ich eine Erklärung finde, warum Pura jetzt eine Teenagerin ist.
Naja, weil Zeit vergangen ist.
Auch nicht 8 Jahre.
Wer weiß, Alter, die Friese. Ich weiß es nicht.
Nein, also die Reaktion in Hyrule war schon so, dass es nicht so lang her ist. Dass,
ich konnte es nicht einschätzen. Die Leute sagen aber, oh, ich dachte, du wärst verschollen. Also es hat sich ja schon rumgesprochen. Ich war an
vielen
Ecken.
Ist richtig, aber die Suche ist noch aktiv.
Ja, stimmt. Die sind also ja auch noch in dem Schloss unterwegs und gucken nach dir. Ne?
Vielleicht Monate, aber nicht mehr als das. Das, also wie gesagt, auf der anderen Seite, die hat permanent mit ihrem Körper rumgespielt im Sinne von Alterungsrückgängig. Gott, das habe ich jetzt falsch formuliert. Pura hat permanent mit der Zeit, zumindest mit dem Alterungsprozess rumgespielt und wer weiß, vielleicht wollte sie sich zumindest wieder so weit erwachsen machen, damit sie aufs obere Regal raufkommt, keine Ahnung.
Ein Trinken kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Oder das. Also ich bin gespannt, ob ich da irgendwo einen Hinweis finde. Ich habe ja Tagebuch gesucht wie im Vorgänger, ich habe es nicht gefunden. Mal schauen. Nebenbei bemerkt, es gibt ja wieder Türme, nicht so, man kriegt ein altes Artefakt und die Karte draufgespielt. Nein, man macht Fotos aus der Umgebung quasi. Ja. Und das Ding errechnet sich die Umgebung, damit du die Karte bekommst, weil du hochgeschossen wirst, sobald du das Ding bekommst. Es ist wunderbar, es sind so schöne Details drinnen.
Aber wie geil die Methode ist, wie sie sich da hochschießen. Auch wieder das ist so ein Detail. Detail, das kein Schwein gebraucht hätte, aber das haben sie reingebaut. Wenn du in diesen Turm reingehst, ist es im Prinzip, der Turm sieht aus wie eine riesige Kanone, die ist innen drin hohl und da ist eine Plattform in der Mitte und du latschst dann da so drauf und wirst dann festgehalten und dann bläst sich unter der Plattform, bläst sich ein gigantischer Blasebalg auf und macht da einfach fump und du wirst wie ein Korken nach oben geschleudert. Das ist so gut.
Das ist so ein lustiges Detail, du hast ja keine Trailer gesehen, aber diese Szene mit den Armen, die dich da packen, die gibt's in einem Trailer und absolut jeder hat gedacht, oh mein Gott, was kommt denn da aus dem Boden, wodurch wird er da gebunden, was ist das für eine böse Macht oder sowas, klarerweise. Und dabei ist das eine Sache von den Guten.
Das ist einfach nur der Roboter, der dir einmal ein Kabel anschließt an dein iPad und dann bist du in die Luft geschossen, das ist alles, was der Roboter macht, hält dich fest, steckt ein Kabel rein und los.
Aber das ist so typischer Zelda-Humor im Endeffekt. Das gab's doch schon so oft. Irgendwo, du wirst in eine Kanone gesteckt. Twilight Princess hatte das ja auch, wo du quer durch die Welt geschossen wurdest. Aber in Twilight Princess hattest du keinen Gleiter.
Den kriegst du zum Glück hier davor noch.
Ja, genau. Ja, aber eben deshalb. Du bist doch ein Profi mit dem Gleiter. Dementsprechend nehmen wir dich dafür, dass du das kartografierst. Finde ich eine coole Sache. Eben auch hier wieder. Du bist bekannt. Endlich bist du da, du kannst uns da helfen. Du bist der das kann. Super.
Ja, und es wurde sogar, glaube ich, erklärt, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es wurde sogar erklärt, warum die Karten plötzlich alle wieder weg sind. Denn man hatte die Karten ja schon. Die waren ja schon auf dem Pad gespeichert vom letzten Mal. Ich weiß es nicht mehr. Es wurde gesagt, ich glaube, es hatte irgendwas mit dem Kataklysm zu tun, dass da alles ausgefallen ist oder so.
Ich fürchte, dass ich da schon zu müde war, weil da war es, glaube ich, 2:30. Ich habe knapp 6 Stunden in einer Session gespielt. Ich konnte erst gegen 9 anfangen.
Es ist schon wirklich fantastisch. Ein Teil, der mir aufgefallen ist, weil ich halt viel, ich bin hauptsächlich rumgerannt. Also wir haben fast dieselbe Menge an Handlung, obwohl ich einen Tag mehr gespielt habe als du. Weil ich halt einfach nur querbeet irgendwo durch die Gegend gerannt bin. Was ich probiert habe, ist ein Pferd zu fangen. Das funktioniert auch genauso wie im Vorgänger. Du kannst dann auch wieder bei die Stallungen gehen und kannst das Pferd da anmelden und dann ist es deins. Du kannst in den Stallungen bekommst du Belohnungen, wenn du entweder da übernachtest oder wenn du Pferde bringst oder sonst was, kriegst du Punkte. Für die Punkte kriegst du wieder Zeugs zurück. Ist ganz cool. Alles klar. Aber dieselbe Scheiße wie schon bei Breath of the Wild, wenn du von dem Pferd absteigst und wegteleportierst, ist dein Pferd weg. Das heißt, du musst wieder dorthin teleportieren, wo das Pferd war, dann kannst du es rufen, was du dann nicht brauchst, weil du bist ja schon aber da, wo das Pferd ist.
Ja, allerdings, vielleicht gibt es das antike Zaumzeug oder ein Äquivalent früher dieses Mal.
Es wurde gesagt, dass die Hauptbelohnung von diesen Punkten bei den Stellungen ist ein Zaumzeug. Vielleicht ist es das. Mhm. Aber ich glaube, das waren, ich weiß nicht mehr wie viele, es waren schon relativ viele Punkte, du könntest die wahrscheinlich auch grinden, wenn du ein bisschen Kohle zusammen hast und pennst da einfach Nacht für Nacht für Nacht für Nacht, dann sammelst du ja Punkte an und dann müsste das theoretisch auch gehen. Keine Ahnung, vielleicht macht es das damit besser, ich war jedenfalls ab dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, okay.
Das antike Zwarmzeug hat dann dein Pferd zu dir teleportiert, wenn du gepfiffen hast.
Ja, keine Ahnung, ist eine Nintendo-Logik. Ich weiß nicht, warum man das nochmal genauso macht, wenn es beim ersten Mal schon jeder sich gefragt hat, wozu ein Pferd? Ich kann mich teleportieren, das Pferd kommt nicht mit.
Ja, das sowieso allerdings, wie schon gesagt, alleine schon, dass man ein Pferd vor einen Karren spannen kann, macht es schon lustiger.
Ja, das stimmt schon, ja. Ich weiß es nicht, ich bin mal gespannt.
Keine Ahnung, wir sind zu früh, um wirklich ein Urteil darüber zu fällen, glaube ich. Also, es stimmt schon, wenn es genauso ist, furchtbar. Aber ich weiß nicht, ob es genauso ist. Das wird man alles sehen im Laufe der Zeit. Nicht. Ja, ich meine, im Endeffekt, uns erwartet noch sehr viel. Ich bin an dem Punkt, dass ich, das ist jetzt der letzte Punkt, den wir quasi spoilern. Es gibt noch eine dritte Ebene des Spiels, das weiß ich jetzt, weil es gibt den Untergrund. Ich war noch nicht dort, weil das ist meine nächste Quest, da stehe ich davor. Ich werde in den Untergrund geführt und dadurch wusste ich auch schon, jetzt weiß ich, warum ich so viel Zeug habe, um irgendwas zu beleuchten.
Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ich war schon.
Du warst ja schon im Untergrund.
Ich habe da etwa 1,5 Stunden drin verbracht. Und tatsächlich habe ich die Quest, um in den Untergrund zu gehen, erst danach bekommen, als ich wieder draußen war. Weil ich dann sowieso nochmal ins Lager gehen wollte. Habe dann erst rausgefunden, ach, da ist eine Quest für, okay. War also auf eine komplett andere Ebene, auf einer ganz anderen Ecke in den Untergrund gegangen. Und wow. Also. Ich war vorher die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, ein bisschen skeptisch. Die Oberwelt, also Hyrule gefällt mir, aber wieder Hyrule, naja. Und oben im Himmelsreich rumrennen, ist nicht so ganz mein Ding. Das Crafting ist nicht so ganz mein Ding. Ich weiß nicht, ob mich das Spiel wirklich genug packt, um dran zu bleiben. Und dann bin ich in diese Unterwelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele absolut zum Kotzen ist da unten. Und dass viele nichts damit anfangen können. Für mich hat das einen ultraspezifischen Teil in mir angesprochen, der mich so derbe gehuckt hat, dass ich für über eine Stunde da drin geblieben bin, all meine Items verbraucht habe, alles, was ich hatte, um da nur drin bleiben zu können, die ganze Zeit über nur Gänsehaut hatte. Und ich hatte eben dieses selbe Gefühl, dass ich bei ein paar anderen Spielen halt schon hatte, aber super selten. Sowas wie bei Final Fantasy XV. Das ganze Spiel ging mir eigentlich, war mir nicht so wichtig. Der eine Part, der mich geflasht hat, waren 4 Sekunden im Trailer, wo die Charaktere durch so einen Untergrund-Dungeon durchlaufen. Ist total duster und du siehst dann plötzlich so einen gigantischen, zombieartigen Ronin-Samurai durchlaufen, geistmäßig. Mhm. Und ich saß nur da, oh, was ist das? Wo kommt der her? Was? What the fuck? Ich will alles darüber gerade wissen. Deswegen wollte ich es spielen. Und genau das Gefühl hatte ich da unten. So viel Schemenhaftes, was ich gesehen habe, so viel. Das ist einfach in einem Cthulhu-Abenteuer drin sein. Das ist dieses, du willst nicht wissen, was da ist, aber du musst wissen, was da ist. Und du musst tiefer ran und du musst es entdecken. Geil. Oh, ich bin so drin. Ich will, ganz Hyrule kann mich am Arsch, ich geh nur in den Keller. Ich bleib im Keller und erkunde da alles.
Also ja, das Spiel hat buchstäblich 3 Ebenen, die man erkunden kann und es ist abartig groß, wir wissen quasi noch gar nichts.
Also ich
bin so gespannt.
Als ich im Untergrund war, du kannst die Karte hier aufmachen, hast logischerweise keine Karte da unten, ich kann genauso weit rauszoomen wie auf Hyrule. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, was wir beide jetzt wahrscheinlich denken, was das bedeutet, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen.
Also das Spiel ist mindestens doppelt so groß wie Breath of the Wild, weil die Sky Islands sind eben nicht flächendeckend, allerdings in der dritten Dimension dann noch mehr. Ja. Und der Untergrund dürfte auch alles andere als klein sein. Also es gibt sowas Ähnliches wie Dungeons, weil der ganz Hyrule unterkellert ist.
Man hat es vielleicht leicht übertrieben.
Ihr wollt Dungeons, wir machen das Spiel zu einem Dungeon.
Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, dass mich diese Unterwelt halt noch lange irgendwie gefesselt hält, dass die spannend genug ist und dass du nicht einer weiteren Stunde sagst, okay, ich habe eigentlich alles gesehen, hier ist nichts. Ich hoffe, dass es spannend genug bleibt, weil das ein großer Teil von dem ist, was mich jetzt fesseln würde. Ich hoffe, dass die Story so bleibt, wie sie jetzt ist, im Sinne von um Welten besser als bei Breath of the Wild. Viel mehr Emotionen, viel mehr Story, sehr mysteriöse, fragwürdige Dinge.
Genau das. Vor allem, was man jetzt zu tun hat, ich meine, Breath of the Wild, geh dorthin, geh zu den Titanen, kill Ganon. Das war die Story. Grundsätzlich. Jetzt, du bist irgendwo gelandet, alles seltsam, Zelda ist verschwunden, Zelda ist wieder da, Zelda ist verschwunden, Zelda wurde gesehen. So in der Art.
Du siehst Zelda? Siehst du Zelda?
Hörst du Zelda? Was ist hier los? Keine Ahnung. Dann natürlich das Miasma, das die Welt zerfrisst und die Waffen zerfrisst und damit einen Grund gibt, warum alles scheiße ist, so wie in Baldur's Gate 1. hat mich wirklich ein bisschen daran erinnert. Dann natürlich die Aussage, dieses Kataklysm hat sich überall ausgebreitet, besucht die Orni, die Ogoronen, die Zora und die Gerudos mal, wie es denen geht, wo du auch schon wieder hast, what the fuck, was geht dort ab? Das ist eine Main-Quest, dass du dorthin gehst, aber es ist eben kein besuche Titanen, hol dir was ab und geh dann weiter, sondern geh mal dorthin und find überhaupt raus, ob dort überhaupt was zu tun ist.
Ich bin mittlerweile bei den Orni, das war das Letzte, was ich heute gemacht habe und sehr cool. Also auch da geht storymäßig ordentlich was weiter. Also das ist nicht einfach nur so ein Nebenquest gefummelt, sondern sehr geil.
Ja, also wie schon gesagt, und das Erkunden und natürlich auch das eigentliche Erkunden der Welt, die Türme besuchen, kartografieren, Schreine erkunden etc. Auch da, es scheint... Ich meine, es ist die böse Zunge, dann behauptet, Breath of the Wild war die Beta für Tears of the Kingdom. Dafür hatte ich aber wiederum zu viel Spaß, als dass das nur eine Beta gewesen wäre. Allerdings frage ich mich mittlerweile wirklich, ob ich nach Tears of the Kingdom jemals zu Breath of the Wild zurückkehren kann.
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil
wahrscheinlich nicht.
In Tears ist alles drin, was in Breath of the Wild drin ist und noch viel mehr. Und all das, was Breath of the Wild gemacht hat, macht Tears eigentlich besser. Ich habe noch nichts gefunden, was Tears schlechter macht als Breath. Ich wüsste nicht, was.
Ja. Wahnsinn eigentlich. Wobei ich schon Breath of the Wild brillant fand. Zumindest. Ja. Bin gespannt. Uns erwartet ein Riesenabenteuer noch. Ich bin super happy mit diesem Abenteuer, dass es da ist. Ich freue mich, habe mich irrsinnig drauf gefreut. Ich habe mich mehr hypen lassen als die letzten 5 Jahre für irgendein Spiel. Auch mehr als bei Breath of the Wild, also 6 Jahre. Egal, nein, wirklich. Ich weiß es nicht. Es hat aber gut getan. Ich fühlte mich irgendwie wieder jünger durch das Ganze. Ich hatte Spaß dran, auch die ganzen Theorien bei verschiedenen YouTubern und sowas oder Podcast anzuhören, wo die Leute überlegt haben, was kann das alles bedeuten? Ja, wahrscheinlich hat niemand recht daran, aber ich finde, sowas macht Spaß. Auch unsere Spekulation jetzt, was das alles heißen könnte, ist ja auch genau dasselbe. Wir wissen nicht, was da kommt derzeit. Ja. Wenn wir über irgendwas gespoilert haben hiermit, dann war das reiner Zufall über die spätere Handlung. Weil wir haben wirklich keine Ahnung, außerdem, woher hätte ich es? Ich bin zweifacher Familienvater, wie sollte ich schon 100 Stunden in dem Spiel haben?
Es ist auch das erste Mal für mich, dass ich Wochenende wirklich jeden Tag des Wochenendes gezockt habe, weil ich so Bock auf ein Spiel hatte. Das ist seit Jahren nicht mehr passiert. Ich habe meistens keine Energie fürs Zocken und habe gar keine Lust mehr darauf. Kann mich gar nicht mehr darauf fokussieren. Das Spiel hat mich einfach mal so gerade gekrallt und nee, du kommst jetzt mit. Wir gehen jetzt da durch. Das wird ein Abenteuer. Und ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe, dass der Enthusiasmus bestehen bleibt und dass ich das bis zum Ende durchtragen kann, dass das Spiel auf dem Level bleibt. Das wird nicht einfach, aber ich hoffe es.
Der Level ist halt schon sehr hoch. Das darf
man Vor allen Dingen in einem Open World, bei dem Timing einfach unmöglich ist für ein Spiel.
Ja, klar. Na, ich bin sehr gespannt. Also ich habe halt in Breath of the Wild auch das einfache Durchlaufen durch die Welt wahnsinnig genossen.
Ja.
Und ich habe am vergangenen Donnerstag noch eine Stunde Breath of the Wild gespielt. Das war nicht einmal eine Stunde. Habe in der Zeit 5 Crocs und einen Schrein gefunden. Und war mein zweiter Spielstand, muss ich dazu sagen. Also ich habe alle Schreine gefunden und DLC etc. Das ist ein neuer Spielstand, da habe ich nur 92 Schreine, glaube ich, von den 120. Also ja, ich habe es ziemlich umfangreich wiedergespielt und habe mir wieder gedacht, ich liebe das. Es ist so ein angenehmes Spielgefühl und das habe ich jetzt in Tears of the Kingdom nur wieder komplett neu. Alles wieder anders, alles neu zu entdecken, es tut so gut. Ich klinge wie ein furchtbarer Zelda-Fanboy von mir aus. Ich sehe die Kritik ein, die es da ist. Es ist halt für mich das Spiel.
Ja.
Das ist der springende Punkt. Ja, wenn es euch nicht gefällt, dann ist es okay. Das ist ja voll und ganz klar, dass nicht jedes Spiel alle ansprechen kann. Und wenn die Kritikpunkte, die auf jeden Fall vorhanden sind, für euch ein Killer sind, dann ist es schade, aber ist so. Vielleicht kommt es in ein paar Jahren remastered oder sonst was für eine Konsole, die das Ding vernünftig laufen lässt. So richtig vernünftig.
Ja.
Dann lohnt sich sicher, das nachzuholen, wenn man es nicht gespielt hat. Aber vom aktuellen Standpunkt aus betrachtet, mir macht es Spaß. Ich freue mich irrsinnig, da einzutauchen, alles zu erkunden. Auch wenn das heißt, dass ich in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht viel anderes als das spielen werde.
Was ein Problem für unseren Podcast sein könnte.
Das habe ich fix auch noch eingeplant. Ja,
hätten das ist
wir das
Arbeit.
Heute nicht gebracht. Nein, ernsthaft, hätten wir das heute nicht, hätte ich unser anderes Projekt fortgesetzt.
Genau. Ach, dazu übrigens, wer bis hierhin durchgehalten hat, du einer, du hast einen Dachschaden. Das andere, wir haben ein weiteres Projekt, das noch am Laufen, das ist schon am Laufen, wir haben schon die erste Folge, das kommen die nächsten Folgen, sobald wir ein bisschen Puffer haben, geht das Zeug auch online und dann haben wir unseren
ersten. Und das heute war eine dumme Spontanentscheidung.
Das war tatsächlich heute eine Spontanentscheidung, ja.
Wobei für dich, der du das hörst, ist es nicht dumm gewesen scheinbar.
Nee, ja, hat ja Spaß gemacht, ne, wie war's? Genau, schreib's doch mal in die Kommentare, du da, schreib doch mal.
Genau.
Es wird uns natürlich auch super interessieren, was ihr bisher von dem ersten Part von Tears of the Kingdom haltet, wie ihr reingekommen seid ins Spiel, was ihr für Ideen habt, was Dinge bedeuten könnten. Eure Ideen, eure Vorschläge gerne in die Kommentare bei hobbykeller.net reinschreiben. Das wäre super geil.
Allerdings, wenn ihr das innerhalb, also im ersten Halbjahr 2023 hört, dann bitte nur so weit, wie wir gerade gespielt haben.
Du hast vor, also für die nächsten paar Monate in diesem Gebiet zu bleiben, ja?
Das erste Halbjahr ist nur noch 6 Wochen.
Ach du Scheiße. oh Gott. Ja, mir wird gerade ein bisschen anders. Aber das, naja, ist egal. Jedenfalls, wir haben uns super gefreut, diesen Podcast aufnehmen zu können, weil ja. es ein Thema ist, das uns offensichtlich sehr beschäftigt gerade und wahrscheinlich viele, viele andere Leute auch. Und es ist ein tolles, tolles Spiel. Und wenn ihr Bock drauf habt und die Möglichkeit, es zu spielen, dann tut das.
Außerdem wollten wir diesen Ochsen auch ins Tal reiten, der momentan von allen geritten wird. Warum auch nicht?
Genau. Das, bisschen,
ich glaube, das Sprichwort habe ich ganz falsch gesagt.
Aber nö, aber ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich auf dem Ochsen, ja. Warum nicht? Der Ochse auf mir.
Ja, die Kuh wurde gemolken.
Bin ich der Ochse?
Der Ochse nicht.
Naja, Philosophiefrage.
Ja, ja, wie schon gesagt, vor allem es beschäftigt uns halt wirklich. Und ihr müsst bedenken, gerade in meiner Situation wahrscheinlich noch schlimmer, wir nehmen das gerade auf, obwohl ich Tears of the Kingdom spielen könnte, stattdessen.
Ja, Tears of the Kingdom läuft im anderen Zimmer hier hinten. Da läuft es immer noch auf dem Fernseher. Und du hast die Switch neben dir liegen mit dem Spiel an. Ich habe es eben gesehen.
Oh Gott, hast du das von Square Enix, diese komische Pressekonferenz oder so mitbekommen?
Was?
Wo einer der Leute 3 Minuten vor der Konferenz oder wie sie schon angelaufen ist, die Switch in der Hand hat und Tears of the Kingdom gespielt hat.
Sehr gut.
Irgend so ein Bullshit. Microsoft und Sony scheinen sich lobend über das Spiel ausgesprochen zu haben und solche Geschichten. Also okay. Das Spiel bewegt die Spieleindustrie momentan.
Was massiv. Ist denn da los? Sind alle plötzlich im Herzensmodus? Ich habe auch gesehen, das Steam Deck hat gratuliert dem Asus ROG Handheld-Dingy für den Launch von deren Handheld. Und die haben zurückgeschrieben, ja, ist alles super cool, wir freuen uns so, yay. Ja, was ist denn hier los?
Genau, warte, genau, Naoki Yoshida played The Legend of Zelda Tears of the Kingdom before Final Fantasy XIV Letter from the Producer. Mit der Tears of the Kingdom OLED Switch.
Oh. Keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja gut, der hat's, aber...
Ja. Muss das auch, denn die Switch OLED mit dem Tears of the Kingdom Skin kommt ohne Spiel!
Was, ernsthaft?
Ja, in dem Tears of the Kingdom OLED Switch Bundle ist das Spiel nicht mit drin. Ja, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei einem fucking Super Nintendo, das hatte keinen Skin drauf und trotzdem war Super Mario World mit drin.
Ich bin, was Tears of the Kingdom sowieso anbelangt, sowieso ein schlechter Mensch, weil ich eine Collector's Edition habe.
Ja, aber wenigstens war das Spiel drin.
Ja, das ist wahr. Von mein Nintendo. Direkt dort bestellt.
Okay.
Aber ja, gut, die Anekdote muss ich jetzt noch loswerden. Er ist einerseits pünktlich am Freitag angekommen in Österreich, muss ich betonen, weil haben sie rechtzeitig abgeschickt, damit es in Österreich pünktlich da ist. Großartig.
Mhm.
Und ich habe es auf meinem Instagram und auf Twitter, glaube ich, auch gepostet, die Bilder vom Karton, vom Versandkarton. Außen sieht aus wie ein brauner Versandkarton. Dann mache ich das Ding auf und sind innen Tears of the Kingdom Artworks, also so richtig groß drauf. Wahnsinn. Ja. Wirklich, wirklich cool. Also das hat mich ehrlich gefreut.
Das macht viel aus. Beim Steam Deck ist es ja auch. Innen, der Karton ist komplett innen bedruckt mit Steam Deck-Logos und so weiter. Super cool. Mhm. Das ist so. Das ist ein Kostenaufwand. Aber das bietet einfach so viel mehr für den Endkunden. Das ist einfach ein Erlebnis vom Unboxing. Und das ist doch der Hauptpunkt, die Vorfreude beim Unboxing, die Kiste aufmachen. Oh, ja.
Das ist der Versandkarton, das ist so geil. Natürlich ist die Collector's Edition, wie die aufgebaut ist, einerseits viel größer, als ich dachte. Mhm. Das ist so.
Den A4 groß,
Riesenkartonen. Ne? Ich glaube fast ein bisschen größer noch. Kommt aber hin, ja. Sowas in etwa, aber auch dick, also sicher 10 cm dick oder so.
Mhm.
Und ja, es ist ganz nettes Zeug dabei. Braucht man nicht, aber als blöder Fanboy bin ich halt drauf reingekippt.
Übrigens auch ein nettes Beiwerk. Du hast ja wieder Amiibo-Support in Tears of the Kingdom und es gibt einen Link Tears of the Kingdom Amiibo schon. Der ist nicht notwendig. Der gibt dir. Ich war einer dieser ganz bösen Menschen, die sich nämlich einen NFC-Chip gemacht haben damit, um rauszufinden, was der bietet. Und er bietet nichts. Also ist wie alle anderen auch, einfach nur Items. Nichts Besonderes.
Alles klar.
kein super cooles Ding, was du dringend brauchst, was das Spiel besser machen würde, sondern einfach nur Items.
Ich habe ein paar Amiibos ausprobiert und habe schon irgendein neues Segel für meinen Gleiter. Das finde ich cool.
Es gibt auch keine Grenze mehr, ne? Vorher hattest du, glaube ich, eine Grenze von, ich weiß nicht mehr wie vielen, 5 oder 7, die du nacheinander benutzt.
Ich habe dann aufgehört, weil sonst stopfe ich mich zu sehr mit Items voll, die ich nicht verdient habe.
Weil du hast echtes Geld dafür bezahlt.
Ja, okay. Könnte man jetzt drüber diskutieren. Aber ja, nee, wie gesagt, aber diese Versandkartons haben mich gefreut, wollte ich nur gesagt haben zu dem Ganzen. Und ja, Amiibo-Support, ich mag das. Ich habe mir ja, irgendwann waren die Recken Amiibos neu aufgelegt und ich habe sie mir geholt. Ich mag diese Figuren einfach. Und die sind wirklich schöne Amiibos, wenn man dafür eine Schwäche hat.
Ich finde die NFT-Chips schön. Da habe ich mit Edding draufgeschrieben, das hier ist Skyward Sword Link. So viel sind die Dinger mir wert. Ein NFC-Chip für ca. 50 Cent und die Funktion, die in den Spielen drin ist. Mir könnten die Figuren nicht egaler sein. Aber
ja, ich weiß, du bist kein Fan von Figuren. Nee. Für mich waren Amiibos großartig, weil ich auf einmal in Mitteleuropa Figuren meiner Nintendo-Charaktere bekommen habe, was früher nur in Japan verfügbar war.
Ja. Hätten sie einen Wackeldackelkopf, dann wäre ich dabei.
Link mit Wackelkopf.
Ja, so wie die Fallout 3-Figur. Der Pip-Boy, die Fallout 3-Figur mit Wackelkopf. Ja. Sowas mit Link, dann bin ich dabei.
Na gut. Ich glaube, um einen Abschluss zu finden, sollten wir jetzt langsam wieder unsere Exkurse loswerden.
Das ist eine gute Idee. Ja, wie gesagt, wir sind dankbar für Feedback, für eure Meinung, für eure Spekulationen, was das Spiel angeht.
Ganz spannend wäre vielleicht auch, wollt ihr mehr in die Richtung auch hören? Ich meine, wir werden jetzt, Sven hat mehr Zeit, ist eine Tatsache. Er wird wahrscheinlich, wenn er dran bleibt, schneller durchs Spiel durch sein, ist die große Frage. Mhm. Ob wir irgendwann einen, wie haben wir das Spiel empfunden, Podcast machen?
Ja, so ein Review.
Am Ende. Also, was ich nicht machen wollte, ist, dass wir uns regelmäßig treffen, wie es weitergegangen, weil, wie schon gesagt, ich renne zu den Zoras, du bist bei den Orni und wir erzählen uns gegenseitig die Story und sind vorgespoilert, das mag ich nicht. Klappt nicht für mich.
In anderen Spielen wäre das okay, bei Zelda kann ich das nachvollziehen. Also mir wäre es egal, aber ich kann voll nachvollziehen, dass das für dich No-Go ist und es ist auch gar kein Problem. Aber ich hätte auch Lust, dass am Ende quasi nochmal, dass wir uns dann treffen und zusammenfassen, was wir davon hielten. Wenn ihr das wollt, schreibt uns das auch gerne. Und das machen wir dann.
Ja, im Endeffekt müssen wir ja fast schon drüber reden, nach unserem großen zweiteiligen Podcast über die Zelda-Reihe, dass wir da den Anschluss quasi finden.
Und da diese Folge etwa genauso lang ist, um das Intro dieses Spiels zu erzählen, wie die anderen Folgen, die eine komplette Reihe des Spiels besprochen haben, würde ich sagen, wir finden jetzt ein Ende und danken euch schön fürs Zuhören, ihr Wahnsinnigen, und hören uns dann beim nächsten Podcast, der dann vermutlich ein neues Format sein wird. Seid gespannt.
Ja, genau. Ja, ich bin's auch. Also das Aufnehmen und Zeit hat bis jetzt viel Spaß gemacht. Ich bin auch gespannt, wie es dann letztlich Früchte trägt. Jada. Irgend sowas.
Alles klar.
Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Wobei auch immer.
Am besten
vielleicht bei Tears of the Kingdom.
Jawohl.
Ja, ist eine coole Gegend, habe ich gehört. Cool. So, dort werde ich mich jetzt auch hinbegeben, glaube ich.
Das ist eine gute Idee.
Für eine Stunde noch. Es sollte aber irgendwann auch ins Bett, fürchte ich.
Gut.
Das Spiel ist so gefährlich, verdammte Scheiße.
Wir hören uns dann, falls wir uns nochmal zusammenfinden und nicht vor dem Fernseher oder der Konsole verrottet sind, beim nächsten Podcast. Bis dahin.
Alles klar.
Tschüsschen.
Bis auf ein anderes Mal. Ciao.